Wir haben die Bayern letztes Jahr so ein bisschen ins Straucheln gebracht und jetzt scheint es so, als ob Leverkusen womöglich die Ernte daraus zieht. Und mit dem Zitat von Sebastian Kehl aus dem Doppelpass von vor einigen Wochen begrüße ich euch alle da draußen und vor allem Star-Moderator Markus Lanz zur mittlerweile 13. Folge des Bundesliga-Podcasts Lanz und Schulz. Hallo Markus.
Hallo Max, ich grüße dich ebenfalls und natürlich auch alle unsere Zuhörer. Wieder zurück mit einem Zitat. Spannend, als hätte er geahnt, dass die Leverkusener Meister werden, Sebastian Kehl. Ich
glaub, ja, also das kann man gar nicht an Vermessenheit überbieten, sich das an den Hut zu heften, dass die anderen wirklich eine Top-Leistung bringen und man selber überhaupt nicht liefert und dann sagt, nee, das ist also, das haben wir damals schon, das haben wir eingeleitet.
Ja, das fand ich ähnlich anmaßend, aber gut, jetzt haben die Dortmunder ja gestern wenigstens international nachgezogen und
So sieht's aus.
auch mal wieder ein bisschen Leistung gezeigt und den deutschen Fußball doch wirklich sehr, sehr stark vertreten.
Ja, meine ich aber auch. Wirklich gut gespielt. Der BVB gestern war ein tolles Spiel. Hut ab, muss man einfach mal anerkennen. Ja. Genau.
Hier und zwei wieder damit, Atletico zu gewinnen.
Ja, stark. Und damit würde ich sagen, starten wir in diese Folge und wir haben auch wieder eine pickepackevolle Agenda vorbereitet, die ich ganz kurz mal erörte. Und zwar sprechen wir wie gehabt über vier ausgewählte Spiele des mittlerweile 29. Bundesliga-Spieltages. Wie ihr merkt, hohe Zahl bedeutet, wir befinden uns auf der Zielgeraden dieser Bundesliga-Saison. Danach sprechen wir wie gehabt über die Rubriken Überraschung des Wochenendes sowie Spieler des Wochenendes. Unser Thema der Woche ist diesmal überraschenderweise Vizekusen ist deutscher Meister und danach wird noch getippt und damit kehren wir uns dann auch später raus. Also würde ich sagen, starten wir direkt rein, oder?
Let's go.
Alles klar. Und zwar sprechen wir über den FSV Mainz 05 gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim. Das Spiel endete 4:1. Kurz zum Spiel. Mainz tritt hier mit einem Selbstbewusstsein von Minute 1 eigentlich auf, wo man sich in den letzten Wochen eigentlich immer schon gefragt hat, wo nehmen die das her? Weil die Erfolge sind ja so ein bisschen ausgeblieben in der letzten Zeit. Und es ist dann tatsächlich Mainz auch mit der ersten Chance, tatsächlich aber die TSG mit dem 1:0 durch Pavel Kadarjabek mit einem Kopfballtor nach 19 Minuten. Und mit 1:0 geht es dann auch in die Pause. War eigentlich so ein bisschen sinnbildlich für die Mainzer Saison, denn man spielt gut, man ist mutig, aber man kann sich halt überhaupt nicht dafür belohnen und kassiert dann irgendwie unglücklichen Gegentreffer. Und nach der Halbzeit drehen die Mainzer aber so richtig auf. In der 47. Johnny Burkhardt mit dem Ausgleich. Ich glaube, fünftes Tor im 16. Einsatz, war ja lange verletzt. Also tatsächlich auch eine ansehnliche Quote nach Verletzung. Nur 4 Minuten später ist es dann Philipp Mwene, der das Spiel dann komplett dreht. Zwar abgefälscht der Schuss, aber drin ist drin. Das wird den Mainzern ziemlich egal sein. Damit noch nicht genug. Brian Gruder, vergewaltigt den eigentlich über die Linie, indem er da noch geschubst wird von Amiri, selber mit ins Tor halb fliegt. Irgendwie eine Art Kopfball, aber drin ist drin. Das ist irgendwie so das Mainzer Credo. Der Youngster ohnehin, ne, können wir gleich gerne drüber reden, mit einer bärenstarken, eigentlich richtigen Debütsaison. Und den Schlusspunkt setzt dann Karim Onisivo in der 88. Minute zum 4:1, was auch extrem frenetisch gefeiert wird, ist mir aufgefallen, von den Teamkollegen auf der Bank, als auch vom Staff, was einfach so ein bisschen sinnbildlich für den Mainzer Spirit aktuell steht. Und meine Frage an dich ist, hier 8 Tore in München gefressen vor nicht allzu langer Zeit, war das in deinen Augen abzusehen, dass die sich so fangen und so diszipliniert zusammenrücken?
Ich sag's mal so, ich bin nicht überrascht bei den Mainzern, dass sie jetzt nochmal so einen Turnaround hinbekommen haben. Einerseits scheint mir der Coach Bo Henriksson wirklich ein positiver Kerl zu sein, der dann nochmal einiges in der Mannschaft bewegt hat. Und allgemein, ich finde, bei den Mainzern ist sowieso ein, ja, meistens eigentlich recht positiver Geist vorhanden. Und das Abschiedsgespenst geht da ja eigentlich auch Jahr für Jahr um. Ich erinnere mich an ein herrliches Zitat, was ich gestern gelesen habe, oder gehört habe, als ich die Zusammenfassung geschaut habe. Da hat der Kommentator gesagt, und die 6. Mainzer Jahreszeit nach Fasenacht des Abstiegs kam. Da dachte ich mir, die hätten wir auch schon fast als Opener nehmen können. Aber nee, obwohl es da vielleicht nicht Jahr für Jahr, die haben auch immer mal wieder Ausreißer nach oben, aber dann doch häufig auch gegen den Abstieg geht, hat man bei den Mainzern immer so dieses Steh-auf-Männchen-Gefühl.
Ja.
Und das hat sich ja diese Saison wieder einmal mehr bewahrheitet und freut mich für die Mainzer und man muss auch einfach sagen, es liegt doch an einem guten Kader. Also so schlecht ist die Qualität nicht. Die Qualität ist für mich nicht Rang 16. Du hast es gerade angesprochen, Johnny Burkhardt wieder gut zurückgekommen nach Verletzung. Brian Gruder, also das Tor, was er erzielt hat, passt eigentlich wirklich nicht zu seinem Spielstil, weil das ja doch schon sehr erkämpft war und er ja ein super feiner Kicker ist. Ich glaube, manche von uns können sich vielleicht auch noch an das Zitat von Thomas Müller aus der letzten Saison nach dem Spiel gegen die Mainz erinnern, wo er zu ihm meinte, mach weiter so, dann wirst du ein richtig großer. Er
Ja.
ist damals relativ viral gegangen. Top-Kicker, U21-Kapitän in Deutschland zum Glück. Ich glaube, er ist ja auch noch auf bosnische Wurzeln, meine
Ist
ich.
albanisch oder so, ja.
Oder albanisch, ja. Aber wäre sehr schön, wenn er dann auch bei uns bleiben würde, weil es ein Top-Kicker ist.
Ja, absolut. Das ist irgendwie so das nächste deutsche Talent. Offensives Mittelfeld kann auf beide Flügel ausweichen, was sich da so ein
Ja,
bisschen anbahnt,
stimmt.
durchzubrechen.
Das ist ja gerade so
Interessant,
andere.
wie Deutschland quasi ja, Schwerpunkte in der fußballerischen Ausbildung seiner Talente setzt. Denn die Außenbahnen sind extrem verwaist, aber vorne im offensiven Mittelfeld, da türmen sich die Talente auf Top-Niveau aktuell.
Ja.
Naja, auch das ein Luxusproblem. Zurück zum Spiel. Ja, die 05er machen das klasse in meinen Augen. Trainereffekt, wir können auch gerne nochmal über Bo Henriksen, nicht mehr Bo Svensson. Man kommt ja mit den ganzen Bos
Genau.
in Mainz gerne mal
Ja.
durcheinander sprechen. Also Trainereffekt, wie gesagt, geglückt, wie ich habe es gerade angesprochen. Ich glaube, vor 4 Wochen gegen die Bayern 8 Tore kassiert auswärts. Und das hat man wirklich gut abschütteln können. Also es gibt ja quasi immer so, ja, Turning Points in der Saison, wo man so das Gefühl hat, okay, das war jetzt ein irreparabler Schaden. Und jetzt geht es einfach dahin. Und bei den Mainzern war das irgendwie so komplett konträr. Also dieses Erlebnis hat irgendwie dafür gesorgt, dass man noch mehr zu sich selber gefunden hat, was irgendwie vollkommen irrational ist. Aber ja, die Mainzer gehen ihren Weg und schießen hier die TSG förmlich ab.
Definitiv, also es war eine der besten Mainzer Leistungen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Man muss fairerweise auch sagen, eine sehr, sehr schwache Hoffenheimer Leistung. Das
Oh ja.
darf man vielleicht nicht vergessen. Die schielen ja auch noch nach Europa, zumindest mit einem Auge, mit einem Sieg jetzt wieder ein bisschen nach oben gehen können. Ich glaube, das können sich die Hoffenheimer langsam abschminken. Aber nichtsdestotrotz, ja, du hast gesagt, die Hoffenheimer sind unverdient in Führung gegangen, aber die Mainzer dann richtig stark gespielt. Trainereffekt, Bo Henriksson, ich habe gerade mal geschaut, der steht jetzt bei 8 Spielen in der Bundesliga, davon 4 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Das macht eine Punkte pro Spielratio von 1,75. Das ist top für einen Abstiegskandidaten.
Ja.
Vor allem, wenn man sieht, wo er die Mannschaft übernommen hat. Ich glaube, waren die nicht sogar letzter hinter Darmstadt? Also,
Ja, sowas in der Art auf jeden Fall einer der letzten beiden Plätze.
ja, es sah wirklich sehr, sehr düster aus. Daran erinnere ich mich noch. Ich glaube, irgendwie kein Sieg oder. Also, es waren sehr wenige Punkte. Hat sie auf jeden Fall in einer ja, sehr unsicheren Lage übernommen und doch stabilisiert. Ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Einer, der meiner Meinung nach auch maßgeblich daran beteiligt ist, ist Nadim Amiri.
Ja.
Sofort Dreh- und Angelpunkt geworden in der Mannschaft. Direkt auch, ich muss sagen, vor ihm, bei ihm Hut ab. Er hat sich dagegen entschieden in Leverkusen. Ja, es gab ja schon im Winter, hätte man zumindest absehen können oder hatten den Leverkusen da schon auf jeden Fall Titelchancen. Hat sich dagegen entschieden, um Titel mitzuspielen, sondern dafür im Abstiegskampf mitzuhelfen. Und ich denke mal, seiner eigenen Karriere hat es auch definitiv nur einen positiven Boost gegeben, weil er ja auch viel gehandelt wird. Ich habe jetzt vorhin gelesen, bei der Eintracht anscheinend im Gespräch. Würde ich fühlen, sage ich
Wie seit
ehrlich.
vielen, vielen Jahren
Wie
schon.
seit vielen Jahren.
Ja.
Das war ich vorher nur überrascht. Da habe ich gelesen, dass er längerfristig in Mainz unterschrieben hat. War das nicht nur eine Leihe von Leverkusen?
Nee, der ist
Ah, nee,
fix
stimmt, die haben
gewechselt.
1 Million Ablöse gezahlt.
Ja.
Und da ja doch bis 2026 oder 27, ja.
Ja, ich glaube auch, weil der Vertrag ausgelaufen wäre im
Ja.
Sommer, sowas war das.
Ja,
Ja.
nee, deswegen, also auch er neben, ich sag mal, wir haben sie ja gerade angesprochen, Johnny Hoffmann da vorne, Johnny Hoffmann, Johnny Burkhardt, Brian Gruder. Er auch definitiv einer der Garanten dieser, ich will es jetzt nicht Mainzer Aufschwungs nennen, aber weil man steht immer noch auf Platz 16, aber auf
Ja.
jeden Fall dieser, ich sag mal, gesicherten positiven Entwicklung. Und man hat jetzt immerhin 4 Punkte auch auf den 17. Tabellenplatz und ist auch näher am rettenden Ufer. Ich weiß nur, wie wir vor ein paar Wochen gesagt haben, das wird sich zwischen nur noch zwischen Köln und Mainz entscheiden. Es ist ein Punkt von Mainz auf den 15. Tabellenplatz, deswegen da ist alles offen in 6 Spielen.
Ja, es ist alles offen und Mainz ist tatsächlich, warum wir auch die Jo-Hubelei hier betreiben, eigentlich der Club da unten drin, um den ich mir so am wenigsten Sorgen tatsächlich mache, wenn es Richtung Abstieg geht. Also wenn man da nach Bochum und auch nach Wolfsburg guckt, dann denkt man so, das könnte aber noch bitter werden. Und Mainz hat irgendwie das Momentum unten drin. Und was ich spannend finde, Mainz mittlerweile oder seit diesem Spieltag nach Expected Points, also nach statistisch erwartbar gesammelten Punkten zu diesem Saisonzeitpunkt auf Platz
Lass mich mal
6
raten. Boah.
hätte die Eintracht verdrängt jetzt.
Boah. Also ich wusste, dass ein hoher Platz kommt, weil ich die Statistik, glaube ich, auch schon mal, irgendwann, als wir über den Abstiegskampf gesprochen haben, habe ich die auch schon mal ausgekramt und die fiel, na gut, positiv oder negativ, wie man es sehen will, für die Mainzer aus. Also da hatten sie auch, standen sie deutlich besser in der Expected Goals Ratio als im eigentlichen Tabellenplatz. Aber Platz 6 ist eine Ansage.
Ja. Platz 6 ist eine Ansage. Da sieht
Europa
man
League
auch, wie
Platz
viel.
anstatt Abstiegskampf.
Ja, da war einfach Pech mit
Da war
dabei.
viel Pech dabei, ja.
Ja, noch ist
Das
es nicht
stimmt.
geschafft, aber es sieht ja ganz gut aus.
Eben. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, die Mainzer haben, was gesagt, das Momentum auf ihrer Seite spricht für sie.
Absolut. Das Momentum nicht auf der Seite haben, ist das Stichwort des ersten FC Köln. Denn der FC spielte am Wochenende gegen Bayern München in der Allianz Arena. Ja, lange stand es 0:0, was eigentlich ein sehr respektables Ergebnis für eigentlich jede Mannschaft ist, die in der Allianz Arena gastiert, zumindest in den letzten Jahren, vielleicht jetzt nicht unbedingt in dieser Saison. Doch, ja, wie so oft ist es dann halt so, dass die Bayern auch irgendwie ihren Anteil an dem Ergebnis haben und einfach das Tor nicht, ja, erzielen können. Ich erinnere mich an, glaube, 3 oder 4 Chancen von Harry Kane mit Kopf und Fuß, der
Ja.
immer knapp neben das Tor fällt und somit dann halt nicht drin ist. Mathys Tel mit einem Alu-Treffer und der FC, so fair muss man dann sein, hat 2 Chancen in der ersten Hälfte durch Farid Alidu. Auch sehr nennenswerte Chancen, auch knapp verfehlt, aber halt auch eben nicht das Tor getroffen. Und so geht man halt mit 0:0 in die Pause. Was war dein Gefühl zum Pausenstand? Kann der FC hier die Sensation schaffen, vielleicht was mitnehmen in München, wo man im Abstiegskampf gar nicht mit kalkulieren kann?
Ja, tatsächlich hatte ich das Gefühl schon einfach, weil die Bayern, du hast es gerade angesprochen, es waren dann, vielleicht ob es nur 2 Chancen waren, aber selbst wenn, es waren zwei richtig dicke Dinger, zwei Hochkaräter für die Mainzer, wo auch, warte, ich erinnere mich an das zweite, das war, glaube ich, eine Flanke von Maxi Fingräf und ich weiß noch nicht, wer in der Mitte stand, aber irgendein Kölner, der komplett unbedrängt an den Ball kommt und das Van Olaich noch parieren kann.
War Ali du, glaube ich, tatsächlich.
War es wieder Alidu?
Die Kopfballchance, ja.
Kopfverschluss genommen, weil er hat ja auch noch einen anderen Torabschluss zu
Genau,
Beginn.
ja.
Aber da habe ich mir gedacht, hu, wieder vogelwilde Zuordnung da hinten. Und es könnte wieder in diese Richtung gehen. Die Bayern fangen sich so ein ärgerliches Ding, reagieren dann vielleicht, aber ich hatte auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl. Im Endeffekt war es ein ungefährdeter 2:0-Sieg. Die Bayern hatten das Chancenplus auf ihrer Seite auch schon in der ersten Halbzeit.
Ja.
Hochkaräter, Kane an den Pfosten, trifft den Ball eigentlich perfekt, ist dann wirklich einfach das Pech. Ich glaube, 20. Alu-Treffer war es bei den beiden der Saison, der von
Ja.
Mathys Tel, also ist auch, sind sie Spitzenreiter mit, Negativ-Spitzenreiter. Aber ja, im Endeffekt ruhig runtergespielt, Wermutstropfen Kingsley Coman, wieder mit einer schweren Muskelverletzung,
Gibt's da eine
fällt,
Diagnose?
es sind 6 bis 8 Wochen, also die Bundesliga-Saison ist eigentlich für ihn gelaufen
Ja.
und die EM wird auch sehr, sehr knapp für ihn zu erreichen und das ist schon extrem bitter, was der Junge alles verpasst hat. Also ich weiß noch, Weltmeister ist er auch nicht geworden, da war er auch verletzt. Ja, ich könnte jetzt so eine Statistik auskramen, wie viele Spiele der schon verpasst hat aufgrund
Nicht
schwerer
mal Meister wird er
Verletzungen.
dieses Jahr, obwohl er,
Nicht mal,
glaube ich,
ja,
jedes
genau.
Mal in seiner
Ja, wohl.
Profikarriere Meister geworden ist, glaube ich.
Ja,
Jeder
das
Saison.
stimmt. Und dann kommt Harry Kane zu den Bayern.
Aber wir
ja.
müssen da vielleicht sogar ganz kurz mal irgendwie den Schlenker drehen über die medizinische Abteilung der Bayern, ohne Insights zu haben, dass wir da drüber mal reden. Denn das sind ja eigentlich größtenteils muskuläre Verletzungen. Du hast jetzt mit einem Gnabry jemanden, der eine muskuläre Verletzung hat in Form von einem Muskelfaserriss. Du hast bei Sané eine ähnliche Geschichte, bei Coman. Ich weiß nicht genau, wie die Situation bei den Bayern im medizinischen Staff ist. Das sind alles Mutmaßungen, da muss man vorsichtig sein, aber es ist schon sehr auffällig, dass sich das häuft und bei anderen Vereinen, die ähnliche Anzahl Spiele, ähnliche Leistungsspektren abrufen müssen, das einfach nicht vorkommt.
Eben, du sagst es. Ich habe mir witzigerweise auch genau dazu ein paar Notizen gemacht. Wenn man mal schaut, Mathys Tel ist der einzige Spieler, der bei den Bayern, der diese Saison nicht verletzt war. Ansonsten ist jeder schon mal
Ja, weil er
ausgefallen.
wahrscheinlich wenig gespielt hat auch.
Ja. Und das ist dann schon eine Ansage. Und andererseits kannst du, finde ich auch, es gab ja jetzt auch Stimmen, die gesagt haben, kannst du Coman aufstellen vor so einem wichtigen Spiel? Ja, also du kannst ja keine Spieler nicht aufstellen aus der Angst, dass sie sich verletzen. Also
Ja.
so kannst du nicht an Fußball rangehen und du willst so einem vielleicht in einem Spiel gegen Köln noch ein bisschen Momentum geben. Deswegen, das kann man nicht zählen lassen. Aber ich sehe das genauso wie du. Die Muskelverletzungen bei den Bayern sind eklatant in dieser Saison. Und ich kann mich noch an Pep Guardiola erinnern, der damals das Unzufriedenheit mit den Ärzten Dr. Müller-Wohlfahrt entlassen hat. Ich weiß nicht, wie Thomas Tuchel die aktuelle Situation bewertet, aber es ist schon extrem bitter. Das stimmt.
Ja.
Wie häufig wichtige Spieler bei den Bayern ausfallen. Ich glaube, Leroy Sané spielt auch die Hälfte der Saison mit Beschwerden, weil er halt irgendwie der einzige Außenspieler ist, der konstant fit ist. Und da muss man vielleicht noch mal kurz den Schwenker machen und hinterfragen, was, ja, wie die Gehaltsstruktur aussieht, wenn ich so viele große Verträge ausgebe. Ich denke jetzt gerade an Spieler wie Serge Gnabry und Kingsley Coman, die seit Jahren eigentlich auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen haben und ihre Leistungen eben deswegen nicht abrufen können. Das würde mir zu denken geben. Deswegen sind beide ja auch definitiv genannte Verkaufskandidaten, was ich nachvollziehen kann.
Ja, beide stehen zur Distribution. Wer nicht zur Distribution steht oder stand, ist der Greenkeeper der Bayern, den man ja, glaube ich, letztes Jahr im Saisonendspurt von Wolfsburg geheiert hat, der ja dafür sorgen sollte, dass auf den Trainingsplätzen und auch in der Allianz Arena ein hervorragender Rasen liegen soll. Und das war auch irgendwie so der Punkt, wo es angefangen hat mit den muskulären Verletzungen. Also das ist jetzt natürlich, da liegt jetzt keine wissenschaftliche Evidenz vor. Es ist ein lustiger Sündenbock, den man da heranziehen könnte,
Wolfsburg
medial, und
eignet sich
sagen,
dann
hier,
immer.
an dem lag's, jetzt wird alles besser. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Zurück zum Spiel. Die Bayern schaffen es dann durch Rafa Guerreiro in der 65., der ein absolutes Traumtor schießt, auf 1-0 zu stellen. Ja, vom FC kommt auch in der Folge relativ wenig. Und wenn dann nur, wenn Dayo Upamecano wieder einen Aussetzer hat, mittlerweile auch, boah, ey, Upamecano kannst du eigentlich auch mit auf die Transferliste zur Abgabe schreiben, weil, mein
Ja,
Gott, also das sind
ist er,
echt
glaube ich,
Fehler.
auch. Also,
Huiuiui.
musst du machen, meiner Meinung nach. Also, wie viele auch in wichtigen Spielen, der sich jetzt schon solche Böcke erlaubt hat,
Ja.
da muss man irgendwo sagen, es reicht einfach nicht fürs Top-Niveau. Von den Anlagen her, super Verteidiger, schnell, körperlich stark, auch ein gutes Eröffnungsspiel, aber das reicht nicht. Und dann, ich würde ihn tatsächlich, wie du sagst, verkaufen. Du hast einen De Ligt, hast einen Daya, hast einen Kim für die nächste Saison. Hol die 50 Millionen rein.
Ja, und hol vielleicht noch jemanden dazu. Aber Upamecano, also ohne jetzt da zu hart mit ihm ins Gericht gehen zu wollen, das sind einfach Fehler, die siehst du seit, wie lange ist er da? Ich glaube, jetzt ist die
Ich
dritte
glaube jetzt
Saison.
3 Jahre, ja.
Und die siehst du eigentlich immer. Und im dritten Jahr gibt es eigentlich keine Excuses mehr, gerade bei den Bayern.
Ja.
Der war auch nicht ganz günstig, der wird auch einen schmalen Taler verdienen. Für die Zuhörer vielleicht zum Abholen und Einordnen, Upamecano spielt vollkommen unbedrängt auf 16er Kante einen Querpass, der halb hart ist, weiß nicht, wen er da erreichen will, und ja, der Kölner Stürmer spritzt dazwischen und kann dann fast das 1-1 erzielen, und das war halt auch die größte Chance, die die Kölner im Spiel hatten, und das war dann wieder so der Moment, wo man denkt, okay, die Bayern können sich hier wirklich nur selber schlagen. Tatsächlich ist es dann aber Thomas Müller, also Mr. Bayern Munich, wie der, ja, Sportschau-Kommentator es in der Zusammenfassung betitelte, in 90 plus 3, der ja mit 2-0 vollendet und dann dementsprechend den Sieg auch eintütet für die Bayern, was, wie ich finde, nicht selbstverständlich war in den letzten Wochen.
Ja, das stimmt. Dass man einfach mal einen ungefährdeten Heimsieg ohne Gegentor mitnimmt. Das erste Spiel ohne Gegentor für die Bayern in der Rückrunde.
Krass.
Ja,
Das ist krass.
auch gegen, ich sag mal, ein Team, was jetzt aktuell nicht so das Momentum auf seiner Seite hat, wie vielleicht gegen Freiburg, wo es knapp wurde, wie gegen ja, die Heidenheimer vor ein paar Wochen. Also Bayern haben sich ja in der Vergangenheit wirklich nicht mit rumbekleckert. Ich glaube, auf der Rückrundentabelle liegen sie auf Platz 6.
Wow.
Deswegen war das wichtig, jetzt einfach mal, ja, die Punkte mitzunehmen vom Arsenal-Spiel. Also, ich meine, jetzt immer noch mit einer breiteren Brust auftreten können, wenn du hier mit 4-5-0 rausgehst. Dann fährt Arsenal heute auch nochmal anders ins Stadion rein, denkt sich, okay, die haben hier 4, 5 Tore, die haben auf jeden Fall den Job erledigt. Ich
Ja.
meine, Arsenal hat auch unter der Woche verloren, oder zum Wochenende, muss man fairerweise dazu sagen. Aber trotzdem, ich denke, das war einfach wichtig für das Gemüt der Spieler, und im Allgemeinen geht es jetzt ja einfach darum, ich sag mal, in der Bundesliga die Saison seriös nach Hause zu bringen, vielleicht auch einfach nochmal ein paar Spielern mehr Einsätze zu geben. Ich denke gerade an vielleicht einen Matisse Tell. Alex Pavlovic schon jetzt wieder zurück, jetzt ja auch von Anfang an gespielt. Ich bin, by the way, sehr gespannt, ob er heute Abend spielen wird von Beginn an. Und dann gucken, dass man halt in der Champions League nochmal alles reinholt und das den Dortmundern gleich tut, nach verkorkster Bundesliga-Saison ins Champions League-Halbfinale einzuziehen.
Ja, so sieht's aus. Lass uns ein bisschen über den ersten FC Köln reden.
Ja, sehr gerne.
Es wird in meinen Augen nämlich langsam eng und das ist echt bitter. Ich meine, zur Wahrheit gehört natürlich auch die Kölner extrem Ersatz, also geschwächt. Ja,
Verletzungsgeplagt, ja.
genau, verletzungsgeplagt. Davy Selke, ich glaube ja, der erfolgreichste Torschütze, fällt ja bis Saisonende aus.
Wieder aus,
Ansonsten
ja.
der Kader sowieso nicht üppig besetzt. Themen sind bekannt, Transfersperre, etc. Ja, was ist dein Gefühl für den ersten FC Köln? Reicht das noch, um zu Mainz 05, der das Momentum, wie eben besprochen hat, aufzuholen, oder ist es ja absehbar, dass das jetzt nichts mehr wird?
Ich sag mal, ein endgültiges Fazit könnte ich dir in 2 Wochen geben. Die Kölner spielen jetzt nämlich am Wochenende gegen Darmstadt und dann Showdown, wir haben es auch schon ein paar Mal angesprochen, gegen Mainz. Und das sind für mich die, ja, Big Matches. Gönne zu Hause gegen Darmstadt und dann in Mainz. Was auch nicht so leicht wird, man hat es ja jetzt gesehen bei den Hoffenheimern. Gegen Darmstadt musst du gewinnen. Auch wenn, ja, dass der direkt, ich sehe Darmstadt nicht mal als zweiten Konkurrenten für die Kölner, die sind abgestiegen in meinen Augen. 14 Punkte, da müssen 3 Punkte her für Köln, damit du dann, ja, ein bisschen Druck aufbauen kannst auf die Mainzer. Und eigentlich musst du dann auch, also, verlieren verboten, typisches 6-Punkte-Spiel, 5 € ins Phrasenschwein. Ich glaube allerdings tatsächlich auch, dass dann die Mainzer, mindestens punkten werden. Frage ist, wie hoch? Ich glaube auf keinen Fall an den Auswärtssieg von den Kölnern in Mainz. Ich sag's mal so rum. Ich denke, Unentschieden gibt's ja Minimum. Wenn nicht, kann ich mir auch eher so den Mainzer Sieg vorstellen.
Aber
Und
wäre das
dann
genug? Ein Unentschieden?
für die Kölner
Eigentlich muss es
definitiv
gewinnen als
nicht.
FC. Ja.
Als FC musst du es gewinnen. Du wärst dann, ja klar, du wärst dann 1 Punkt hinter den Mainzern. Dann haben die, kannst du immer noch sagen, gut, die Mainzer haben's in eigener Hand. Dann sind es noch 3 Spiele to go. Ob die Mainzer die alle gewinnen? Ja, aber eigentlich, also der FC muss gewinnen, um es wieder in der eigenen Hand zu haben. Na, das ist ein 6-Punkte-Spiel. Und ich muss sagen, da glaube ich nicht dran. Ich glaube schon an den Mainzer Sieg. Ich habe jetzt das komplette Restprogramm von beiden nicht ganz auf dem Schirm. Aber ich denke aktuell, dass auf jeden Fall das Momentum bei den Mainzern liegt. Ja, ich spiele ja noch gegen Heidenheim. In Heidenheim gegen Dortmund zu Hause und dann in Wolfsburg. Ich sag mal, gerade mit auslaufender Saison sind das alles, also gerade gegen Heidenheim und Wolfsburg kannst du definitiv punkten, zu Hause gegen Dortmund auch. Ich sehe das Momentum eher bei den Mainzern, muss ich sagen. Bei Köln
Ja.
ist jetzt gerade das Spiel gegen Freiburg, Union und Heidenheim. Auch alles Dinger, wo
Unangenehm.
du punkten kannst. Unangenehm, aber alles Dinger, wo du punkten kannst. Deswegen wird es sehr spannend, aber Stand jetzt würde ich mein Geld auf die Mainzer setzen.
Ja, okay, alles klar. Nein, ich meine, der FC, da müssen wir eigentlich auch nochmal drüber reden. Steffen Baumgart, ja, Trainer zu Saisonbeginn noch gewesen, war wirklich felsenfest überzeugt davon, mit diesem Kader nach Europa zu fahren, über 50 Punkte holen zu können.
Waren
Und
das Aussagen?
das waren Aussagen, die der Sportvorstand Keller, Christian Keller,
Ja.
getätigt hat, nachdem Steffen Baumgart dann aber schon das Handtuch geschmissen hat. Er wurde ja nicht entlassen, sondern hat ja von sich aus selber gesagt, nee, ich möchte nicht mehr Trainer des FC sein. Und Christian Keller hat quasi nachgetreten mit diesen Aussagen und meinte, nein, das hat er uns im Vorstand so versprochen. Und also einerseits sagt das viel, wenn dein sportlicher Verantwortlicher das liegt
Das
und
ist eine
öffentlich macht.
maßlose Überschätzung.
Das ist
Also.
peinlich und vor allem, wenn Steffen Baumgart das wirklich gesagt hat, dann sagt das auch einiges über ihn. Weil der Kader ist so schlecht, der hat keine Bundesliga-Qualität. Das tut mir leid,
Das
das
ist
sagen
nach
zu müssen.
den Darmstädtern der schlechteste Kader. muss man sagen. Und jetzt
Mit
kannst du bei den
Abstand.
Heidenheimer mit Abstand drüber reden. Da hast du einen Beste, der absolut performt, einen Ehren Dingschi, der performt, einen Tim Kleindienst. Aber ich sehe die Kölner von der Kaderqualität auf Rang 17
Ich
in der
würde
Liga.
Heidenheim da sogar ausklammern und Darmstadt sogar auch, weil das halt Aufsteiger sind. Die können de
Ja,
facto
fair.
keinen
Keinen
Bundesliga-Kader haben,
ebenbürtigen
von
Kader haben.
welchem Geld auch, ne?
Guter
Und
Call. Gebe ich
Köln
dir
ist jetzt
recht.
im dritten Bundesliga-Jahr. Da war das Geld mal da. Man hat es halt einfach nur verbraten. Ja. Und
Definitiv.
man hat auch eigentlich jedes Jahr mindestens einen Verkauf gehabt. Das waren jetzt nicht die üppigsten Verkäufe aller Zeiten, aber man hat halt Geld reingeholt. Man hat auch mal europäisch gespielt. Ja, was mir halt leid tut für die ganzen FC-Fans, ist das Missmanagement des Clubs. Das kann man immer nur wieder adressieren. Da läuft einiges schief. Man sieht das auch anhand der Transfersperre. Da wird in meinen Augen extrem unprofessionell einfach gearbeitet und gewirtschaftet, mit wenig Fantasie auch Transfers getätigt. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Quittung, die man dafür
Das
kriegt.
ist die Quittung und ich meine, im Endeffekt haben wir hier dann wahrscheinlich, wenn es, ich sag mal, wenn es der Gang in die zweite Liga wird, der nicht ganz unwahrscheinlich ist, haben wir hier den nächsten großen Club, der meiner Meinung nach, ja, ich sag mal, das Risiko hat, einen ähnlichen Gang anzutreten wie der FC Schalke aktuell, weil du hast die Transfersperre, du hast kein Geld, du musst Geld in die Hand nehmen, um einen Wiederaufstieg eigentlich immer zu realisieren. Das hast du bei allen Vereinen gesehen. Da ist das wirklich schon ein, ja, all or nothing, wenn man dann diese eine Aufstiegssaison hat, auf die halt zu setzen. Oder man sagt halt, wir entwickeln uns, wie es jetzt zum Beispiel aktuell gerade Hertha macht. Der HSV lebt seit 5 Jahren auf Pump. Aber das ist ja definitiv bei den Kölnern nicht gegeben, sprich das Geld nicht und auch die Möglichkeit nicht, Transfers zu tätigen. Und ich weiß noch nicht, wie viele Zweitliga-Verträge da gezeichnet sind. Ich denke, ein
Kaum.
paar kaum.
Ja.
Ja, gut, wenn dein Trainer denkt, du kommst mit 50 Punkten nach Europa, fair. Aber das wird, ich sehe da definitiv das Risiko eines nächsten großen Clubs, der sehr stark ins Wanken geraten kann, was sehr schade wäre.
Ja, was sehr schade wäre, was dem FC aber Mut machen kann, ist, ich finde, in der Jugendausbildung machen sie einen eigentlich sehr guten Job. Also da kommen eigentlich alle Jubeljahre mal Spieler raus, die
Ja.
wirklich ein stabiles Format haben.
Flo
Vielleicht
Wirtz.
ja, Flo Wirtz tatsächlich, der
Auf der
dann
falschen Seite nur.
ja auf die andere
Ja.
Rheinseite, weiß nicht, ist das auf der anderen Rheinseite, ich
Ich weiß
behaupte
es
es einfach
auch,
mal, naja, zum Erzrivalen so gesehen, gewechselt ist, noch im Jugendalter, was eigentlich tatsächlich untersagt ist, weil man einen Pakt damals geschlossen hat, unter
ja.
den drei Vereinen am Rhein da oben, ne? Köln, Gladbach und auch Leverkusen. Naja, gut, das ist eine andere Geschichte. Nein, aber es gibt da schon auch Spieler wie Maxi Finkgräfe, die alle aus der eigenen Jugend kommen,
Ja.
die auch Anlagen haben. Justin Diehl, glaube ich, auch, der ja dann jetzt zum VfB Stuttgart, glaube ich, nach der Saison wechseln wird. Ja, das macht Mut und ich glaube, den Weg musst du gehen. Vor allem, du hast ja keine Wahl. Du stehst mit dem Rücken an der Wand, wie der Rapper Haftbefehl schon sagte. Und
Ganz genau.
ja, im Endeffekt, was willst du machen? Du kannst auch im Winter frühestens wieder Transfers tätigen. Du hast kaum Zweitliga-Verträge. Das heißt, wenn es ganz hart auf hart kommt, steht der FC nächstes Jahr im Winter ja ziemlich unten drin in der zweiten Liga. Und
Da, wo Schalke jetzt gerade steht, ja.
das wird richtig schwer. Das
Eben.
wird richtig schwer.
Ja, vor allem, wenn du hast, ich meine, ein paar Jungs hast du ja noch gerade im Mittelfeld, Erik Martel, Dejan Lubicic, der sein. Dennis Hussein Basic, das sind ja alles Jungs, die kicken können. Die werden definitiv nicht den Gang in die zweite Liga mit antreten. Das glaube ich nicht. Dafür sind die auch einfach zu gut. Das haben sie gerade letzte Saison gezeigt. Das sind Jungs, die ich alle bei Erstligavereinen sehe. So, dann musst du das Tafelsilber verkaufen, hast dann zwar vielleicht ein bisschen Geld auf der hohen Kante liegen, aber kannst keinen Ersatz davon verpflichten. Wir sind uns einig, dass das sehr, sehr übel ausgehen kann.
Ja, das ist richtig. Übel ausgegangen ist auch der Gastauftritt der Frankfurter Eintracht beim Verein für Ballsport Stuttgart. Ja, wir machen einfach mal kurz einen Prozess. Das Spiel endet 3-0
Wie die
für den
Stuttgarter.
VfB. Ja, kurzen Prozess gemacht hat auch der Verein für Ballsport mit der Sportgemeinde
Ja.
Eintracht, denn das Spiel wird in den ersten 30 Minuten entschieden. Es sind Guirassy nach 10 Minuten, nach ja eigentlich einem krassen Bock in der Abwehr in meinen Augen. Dann der kongeniale Sturmpartner Dennis Undav 7 Minuten später mit dem 2-0, ebenfalls nach Bock, der Einwurf von Nkunku auf Koch
Ja,
darf so nicht, also
niemals.
das war saudumm, kann man nicht schön. Und dann ist es Jamie Leveling, an dem die Eintracht übrigens mal interessiert war, und sich dann gegen eine Verpflichtung aus Zweifel an der ja, Qualität und Entwicklungsfähigkeit des Spielers entschied. Und das Leveling dann ablösefrei von Greuther für 2022 nach Berlin, und zwar zu Union zog, der das 3-0 markiert. Und ja, die Messe ist dann nach 36 Minuten gelesen. In der zweiten Halbzeit, muss man einfach sagen, schaltet der VfB mindestens ein oder zwei Gänge zurück.
Kann es noch drei sein.
Das Gesicht der Eintracht so ein bisschen wahrt. Das hätte höher ausgehen können. Das hätte vielleicht auch höher ausgehen müssen. Ich habe vor ein paar Tagen vom sehr geschätzten Kollegen Christopher Michel einen Tweet gelesen, wo er meinte, ja, man muss es auch differenzieren, die Situation um die Eintracht. Es ist nicht alles so schlecht. Es ist auch eine Entwicklung irgendwo da. Die Eintracht wurde auch nicht komplett abgeschossen. Naja, voilà, das 3-0 kann man jetzt debattieren. Ist das jetzt ein Abschießen gewesen oder nicht? Hätte auf jeden Fall höher ausgehen können. Und so wie sich's angefühlt hat, war das eine komplette Demütigung. Und ich finde, an dem Spiel und an der Leistung der Eintracht kann man hier nichts, also wirklich gar nichts schönreden oder irgendwie Gutes erkennen. Das ist einfach bodenlos gewesen. Und bevor ich mich in Rage rede, übergebe ich mal das Zepter des Redens an dich, weil ich bin einfach nur noch frustriert.
Damit ich weiter mit mich frustrieren machen darf.
Ja, sehr gerne.
In der Quintessenz kann ich dir da leider absolut nur recht geben. Und das für mich Bitterste ist eigentlich, dass es ja komplett zu erwarten war. Also ich weiß noch, wir haben beide mit Hoffnung, jetzt können wir es im Nachhinein ja sagen, ein 2-2 getippt, weil man, Zitat von uns beiden, nicht gegen den eigenen Verein tippt. Aber wir wussten ja eigentlich beide, dass das bitter ausgehen wird. Und ich war absolut nicht überrascht. Ich war auch absolut nicht von der Leistung überrascht. Also ich habe sowohl mit einem klaren Ergebnis als auch mit einer leistungstechnischen Demütigung gerechnet, leider Gottes, weil mir klar war, dass die Stuttgarter kurzen Prozess machen werden mit der Eintracht, weil spielerisch absolut einfach aktuell nichts vorhanden ist, nichts, was man einem Team, was so energisch nach vorne spielt, so schnell wie der VfB entgegensetzen kann. Da muss ich mich auch, da fasse ich mir echt an den Kopf, gerade bei den ersten beiden, eigentlich bei allen drei Gegentoren, wie schnell du als Mannschaft überbrückt wirst. Also da ist ja gar keine Grundordnung vorhanden. Und du weißt, dass der VfB eins der Teams der Liga ist, die schnurstracks nach vorne spielen und schnell zum Torabschluss kommen. Da beim 1-0 ist es ein Pass über drei Linien von Angelo Stiller, auch ein starker Pass, ja. Aber Pacho, der viel zu langsam rausrückt, dadurch das Abseits aufhebt. Du hast es angesprochen, beim 2-0 ist es mal wieder eine vogelwilde Aktion von Nielsen Kunku. Und ich muss sagen, irgendwann neigt sich meine Geduld dann auf dem Ende, weil das ist jetzt nicht die erste und auch nicht die zweite und auch nicht die dritte vogelwilde Aktion, die wir von ihm haben. Irgendwo muss mal langsam der Fokus und das Hirn bitte mitspielen. Ich bin immer noch ein Fan davon, jungen Spielern Zeit zu geben, und die wird er auch bekommen, Gott sei Dank, ja. Aber langsam aber sicher muss es mal Klick machen. Und beim 3-0 ist es dann ähnlich wie beim 1-0. Du wirst mit zwei Spielzügen eigentlich komplett ausgehebelt. Und da frage ich mich, wo ist da die Einstellung der Mannschaft? Ich frage mich auch, vielleicht ein kurzer Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, warum spiele ich in so einem Spiel mit Makoto Hasebe auf der 6? Kann mir das einer erklären? Warum spiele ich da den 40-jährigen Mann hin? Bei einem Gegner, der total schnell und energisch spielt. Ich bin Fan von Makoto Hasebe und ich finde, den hätte man auch in einigen Spielen diese Saison aufstellen können. Verstehe mich nicht falsch, aber nicht in diesem Spiel. Ja. Geht mir das Verständnis ab. Also, da hast du einen fitteren Donny van de Beek auf der Bank, da hast du einen Namdi Collins auf der Bank, der es gegen Bremen nicht schlecht gemacht hat, dann kannst du mit einer Dreierkette spielen. Das war für mich dann schon so ein bisschen eine Bankrotterklärung. Also gerade die Einstellung der Mannschaft, weil ich einfach nirgendwo Zugriff gesehen habe und man wurde viel zu leicht ausgekontert von einer der besten Kontermannschaften. Und muss sagen, die Personalsteuerung von Seber auf der 6 hat mich dann doch schon zweifelnd zurückgelassen.
Ja, Einstellung Frankfurt könnte man das Ganze betiteln. Eintracht Frankfurt jetzt mit 36 eingesetzten Lizenzspielern in der laufenden Saison. Oh. Das sagt viel aus. Man kann natürlich argumentieren, es gibt ja immer Lesart, ne? Du kannst ja quasi sagen, okay, das ist schön, der Topmöller gibt den jungen Spielern auch eine Chance. Ja, das sehe ich aber nicht, weil welchen Gefallen tust du jetzt dem Debütanten, ich habe den Namen leider vergessen, aus der U19, der noch nie bei der U23 gespielt hat, dem jetzt das Profidebüt zu schenken, wo es 3-0 steht, kurz vor Schluss. Also warum setzt du da auf die Jugend? Also die Lesart sehe ich nicht. Ich sehe die Lesart beispielsweise, wenn du jetzt den Nacho Ferri reinschmeißt, weil du keinen Stürmer in der Hinrunde hattest.
Ja.
Das ist fair. Aber auch der hat dann ewig keine Rolle gespielt, ein Elias Baum. den haben wir in Aberdeen gesehen, den haben wir auch bejubelt, das war cool, ach cool, einer aus der eigenen Jugend, der beißt, ne, der kommt da unter der Macht, den haben wir dann aber auch ewig nicht mehr gesehen. Und bei Topmöller merke ich einfach, es sind so viele Spieler einfach im gesamten Kader, außer vielleicht seine 3, 4 Lieblinge, die es ja auch anscheinend mannschaftsintern geben soll, die nicht mit ihm unzufrieden sind, ohne da zu viel zu wissen oder zu viel zu schimpfen oder zu mutmaßen, die immer wieder rein und raus rotieren, aber auch irgendwie so komisch,
ohne System irgendwie, ja.
Genau, dass du keinerlei Achse irgendwie schaffst in diesem Team. Und meine Frage an dich ist, wie bewertest du denn, ja, du hast es Bankrotterklärung genannt, aber trotzdem, wie bewertest du die Situation um den Trainer? Denn vielleicht noch den Halbsatz dazu, es war medial sehr lange still im Umfeld von Eintracht Frankfurt um den Trainerposten und langsam springen auch die Medien auf den Zug mit auf. Und ich habe da vor einigen Wochen schon vorgewarnt, möchte mich jetzt hier nicht wie den großen Propheten inszenieren.
Noch hast du, ja.
Aber ich habe das schon früh gesehen und mir hat das gar nicht gepasst. Und in meinen Augen sind jetzt halt Fehler gemacht worden, die man nicht mehr korrigieren kann. Und man hat, finde ich, leichtfertig eigentlich so ein bisschen den Erfolg der Saison ja schon fast dahergeschenkt.
Ja, das sehe ich ähnlich wie du. Also erstmal findest du, es war lange recht ruhig im Trainerposten. Ich muss
medial.
Sagen, ich,
medial.
Medial.
Also von
ja,
den Fans her nicht, aber was die etablierten Zeitschriften, Boulevards geschrieben haben, da wurden Informationen durchgesteckt, dass es ruhig bleiben soll und so weiter und so fort. Aber mittlerweile gibt es da auch keinen Common Sense mehr, dass es ruhig bleibt.
Weil von Fanseite haben wir die Topmüller-Rausrufe ja schon seit Mitte Februar, eigentlich seit dem Spiel gegen Sergio Ross. Deswegen, ich habe das zwar schon ein bisschen länger im Kopf. Ich kann die Forderung mittlerweile verstehen und ich bin sehr zwiegespalten. Ich habe keine endgültige Meinung dazu, muss ich fairerweise so sagen. Ich kann jeden verstehen, der sagt, Topmöller raus, weil du sagst es einfach, die Ergebnisse nicht stimmen. Wir jetzt mal die beiden Pokalwettbewerbe zur Seite, aber auch in der Liga nicht und vor allem stimmt halt die Entwicklung nicht. Also du hast immer mal Spiele, wo du sagst, okay, hier ist es eine Halbzeit ganz gut. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Union, wo ich im Stadion war, da war die zweite Halbzeit ordentlich, da hast du mit Pech eigentlich auch das Tor nicht gemacht, aber du hast es halt eben nicht erzielt. So, mein Gott, das zählt im Endeffekt. Und das hattest du immer mal wieder, ich weiß nicht, gegen Bochum, dann hieß es mal, boah, die Eintracht hat aber 25 Minuten ordentlich Druck gemacht. Mein Gott, zu Hause gegen Bochum 25 Minuten Druck, wo sind wir denn hier? Also spielen wir um Platz 13 oder wollen wir in die Europa League? Gegebenenfalls vor, ich will Champions League nicht in den Mund nehmen, aber das sind haben andere auch schon getan. Da werden mittlerweile Entschuldigungen gesucht für eine Fehlentwicklung, die ich so nicht akzeptieren kann. Andererseits, das habe ich dir ja auch schon selber mal privat gesagt, macht die Eintracht der Garten eine Entwicklung durch, dass man sagt, man will vom Hauruck-Fußball, vom schnellen, euphorisierenden Angriffsfußball, vielleicht ein bisschen à la Klopp, sehr hochgegriffener Vergleich, aber auf jeden Fall schneller, direkter Konterangriffsfußball, will man sich so sich umstellen auf eine Ballbesitzmannschaft. Und das ist ein Riesenschritt. Dazu hast du, häufig schon angesprochen, ja, aber muss man auch, du hast einen Riesenumbruch, Führungsachse war weg, Trainer war weg, da musst du Zeit geben. Deswegen habe ich immer gesagt, gerade in der Zeit, wo du auf 3 beziehungsweise auf 2 verschiedenen Hochzeiten tanzt, noch in anderen Pokalwettbewerben vertreten bist, hast du auch einfach sehr wenig Trainingszeit, um Mechanismen einzuüben. Das muss man auch sehen, da hast du eigentlich mehr Regenerationszeit als Trainingszeit. Aber mittlerweile, muss ich sagen, müsste man schon die eine oder andere spielerische Entwicklung sehen. Und das fehlt mir eigentlich aktuell auf allen Ebenen, weil ich spielerisch eigentlich wenig Handschrift sehe. Es ist eigentlich eher ein Ball hin und her geschiebe. Ja, ab und zu rafft man sich dann noch mal auf und wird gefährlich, aber dann sind es auch häufig mehr Einzelaktionen. Mittlerweile ist die Qualität im Kader ja auch schon durchaus gegeben. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich den Trainer jetzt entlassen würde. Du verunsicherst eine Mannschaft damit noch mehr. Du hast jetzt am Freitag das Showdown-Spiel gegen Augsburg. Wenn du das verlierst, bist du punktgleich mit den Augsburgern. Du musst eigentlich gewinnen, weil das Restprogramm der Eintracht auch noch saftig ist. Ich habe ein ungutes Gefühl, was die Qualifikation für Europa anbelangt. Ich sag's mal so.
Ja, die habe ich tatsächlich auch, außer es passiert was Freakiges und Platz 8 oder sonstiges reichen noch irgendwie für Europa. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ganz kurz zum Thema Europa, wenn man es nicht verdient hat, hat man es erstens nicht verdient und zweitens Conference League habe ich auch keinen Bock drauf, weil du hast gesehen, wie wenig die Eintracht das annimmt. Das war das, was wir früher immer bemängelt haben bei Vereinen wie Leverkusen oder Gladbach, wenn die eigentlich aus der Champions League kommt, dann nur in An- und Abführung sich für die Europa League qualifiziert haben, wie wenig die das angenommen haben. Und ja, so war es bei der Eintracht aus, ja, schon fast an Überheblichkeit. Wir sind zu fein für die Conference League, wir nehmen das nicht richtig an. Das hat nicht richtig gefruchtet. Das vorweggeschickt.
Ich würde sagen, ja, könnte sogar fast schon sagen, dass das teilweise auch im Trainer lag, mit einer falschen Einstellung. Weil so Spiele kannst du nicht verlieren. Das würde ich...
Ja, so wie sie gespielt haben, das ist indiskutabel. Das wäre nämlich mein nächster Punkt. Was sind denn deiner Meinung nach die Argumente, wenn du sie benennen müsstest, die noch für Dino Toddmöller sprechen? Ich habe mich lange schwer getan, darüber nachzudenken, aber mir fällt kein einziges ein, was für den Trainer spricht. Weißt du, was mein einziges, um das ganz kurz vorwegzunehmen, mein einziges Argument, und jetzt rede ich mich in Rage und es tut mir leid, aber es ist wirklich mein einziges Argument, ist, dass ein Trainerwechsel nicht alle deine Probleme sofort löst. Das ist der Stein des Anstoßes auf einem langwierigen Prozess im besten Fall. Das heißt, wenn ich ihn jetzt rausschmeiße, dann weiß ich kurzfristig nicht, was ist der Einfluss auf die Mannschaft. Das hast du auch gerade angesprochen. Aber zweitens, ich brauche erstens einen Nachfolger. Ich brauche jemanden, bei dem das dann auch fruchtet, mit dem ich dann in die Vorbereitung gehe, den ich in die Kaderplanung mit einbeziehe und dessen Spielsystem dann auch greift. Das sind so viele Eventualitäten und so viele Faktoren, die damit reinspielen, dass es eigentlich attraktiver aktuell ist, den Trainer, mit dem es scheiße läuft, zu halten, als jemanden neuen mit reinzuholen, weil das einfach kompliziert ist, gerade auch in der Zeit, wo einfach der Kader gemacht wird. Das ist jetzt die heiße Phase. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. Und wenn das einzige Argument, den Trainer im Amt zu halten, ist, es ist gerade unbequem oder wir haben gerade keine Zeit, einen neuen anzuheuern, dann ist das eine ziemliche Bankrotterklärung, um den Terminus nochmal aufleben zu lassen.
Also ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Das einzige Argument, was aktuell für ihn spricht, ist das Vertrauen von Markus Kröschel in ihn. Ein anderes sehe ich nicht, weil eine spielerische Entwicklung kann es nicht sein. Du bist gerade auch zu Hause, wo die Eintracht eigentlich immer eine Macht war, wo diese Saison auch erst einmal verloren, aber viel zu viele Unentschieden, vor allem in einer Art und Weise gesammelt, die ja nicht akzeptabel ist. Es kann in meinen Augen nur das von Markus Kröschel gesetzte Vertrauen sein und die Zeit, die man geben möchte, aufgrund solcher Faktoren von mir eben angesprochen, die Umstellung auf Ballbesitz, Fußball, der Umbruch, aber es sind auch keine Entschuldigungen, die du andauernd vorwegschieben kannst. Und du hast ja auch teilweise schon gezeigt, dass es geht. Es gab ja in der Hinrunde schon Spiele gegen Hoffenheim, gegen Dortmund, gegen die Bayern, wo man wirklich auch jetzt in der Rückrunde gegen Hoffenheim, die Eintracht hat ansehnlich Fußball gespielt. Da hat man gezeigt, dass es ging. Und da muss man die Frage stellen, wenn ihr schon gezeigt habt, dass ihr es könnt, warum kriegt ihr es nur so inkonstant bewiesen und so selten auf den Platz? Und das ist irgendwo... Ja, ich bin auch kein Freund, immer direkt auf den Trainer einzukloppen. Das ist irgendwo auch die Verantwortung der Spieler. Aber auch, wie stellten Spieler die Trainer ein? Und wo ist auch das Vertrauen der Spieler in sich selbst, in das System? Man hört ja beispielsweise, dass viele auch überfrachtet sind, überfordert sind mit etlichen Videoanalysen, die es gibt, die einfach mal mehr wirklich trainieren wollen. Das hat man jetzt schon des Häufigeren gehört. Und deswegen spricht meiner Meinung nach aktuell sehr wenig für ihn. Das einzige Argument, was er sammeln könnte, wäre jetzt ein Heimsieg gegen Augsburg, weil der ist bitter benötigt. Da sage ich dir sogar, egal wie, aber den musst du jetzt einfahren.
Ja, ich würde gerne was sagen dazu, aber mir fehlt halt, also mir fehlt vollkommen die Fantasie, dass das klappt gegen Augsburg zu Hause. Also die Eintracht hat halt wirklich, um es prägnant zu formulieren, sich den Schneid abkaufen lassen, und zwar über mittlerweile 43 Spieltage.
Zu häufig.
Das ist ab und zu mal aufgeblitzt in dieser Saison. Du hast es angesprochen. Gegen Dortmund haben sie gut gespielt. Gegen die Bayern. Das ist aber mittlerweile bei der Eintracht gehört zum Heritage, dass es so ein Freak-Sieg gegen die Bayern alle Jubeljahre zu Hause mal gibt. Du hast gegen Hoffenheim zu Hause gut ausgesehen. Du hast aber wirklich wenige überzeugende Auftritte geliefert. Du hast nicht so gespielt, wie das auch eine strategische Maßgabe des Managements ist. Es gibt ganz klare Ansprüche und es gibt ganz klar definierte Ziele, KPIs, an Dino Toddmöller. Und ich wage mal zu behaupten, dass die nicht oder größtenteils erfüllt werden. Und was man auch hört, letzte Woche in der Vorbereitung auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart war ein öffentliches Training. Da waren Sportjournalisten zugange, die haben sich das angeguckt, die haben danach geschrieben, das ist beängstigend, was da
trainiert. Bankrotterklärung habe ich gelesen.
Also null Intensität, null Leistungsbereitschaft, nichts. Und das war das, was die Eintracht immer hatte. Die hatten immer Bock zu spielen, egal wie gut oder schlecht die besetzt waren, egal wie hoffnungslos die Ausgangslage war, nach dem Motto totgesagte Leben länger. Da wurde immer angelaufen, da wurde immer irgendwie mit einer gewissen Aggressivität gespielt. Und dass das geht, sieht man paradoxerweise ja am jetzigen Gegner Stuttgart, die mit einer guten Trainerentscheidung, und das ist nicht lange her, das war ziemlich genau vor einem Jahr, sich jemanden reingeholt haben und dann auch nicht unendlich viele Transfers getätigt haben, aber halt mit Augenmaß, und die haben auch nicht die großen finanziellen Möglichkeiten gehabt, die jetzt auf einmal aber Ballbesitzfußball spielen, der ansehnlich ist, die bissig in den Zweikämpfen sind, die Heimspiele alles schon gewinnen. Also was möglich ist, sieht man ja. Da kann mir keiner erklären, dass das nicht funktioniert.
Ich würde sagen, die Stuttgart haben schon ein bisschen leichter, weil ich finde nicht, dass sie Ballbesitzfußball spielen. Also schon schneller Angriffsfußball nach vorne, aus Balleroberungen Umschaltmomente kreieren. Es ist immer anspruchsvoller, selber den Anspruch zu haben, Spiel zu dominieren und den Ball zu halten, anstatt sich einfach nur über, ich sag mal, Umschaltmomente zu definieren. Das ist ein Unterschied im Anspruch an den Fußball. Das muss man, finde ich, so sehen. Und da hat sich die Einheit jetzt halt schwer gemacht, indem man das ganz klar so ausgerufen hat und dieses Ziel formuliert hat.
Wo man aber auch schon wieder zurückgerudert ist von.
Ja, eben. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen die Ansprüche anpassen, dass man sagt, dass man halt einfach nicht das komplette Gerüst und die Identität des Vereins vom Spielstil her, ich sag mal, der Mannschaft entreißt, weil das ist ja eine ständige Weiterentwicklung gewesen von Kovac über Hütter zu Glasner, wo du ja eigentlich immer ähnliche Spielelemente gesehen hast. Und ich habe schon mal gesagt, Mannschaften haben immer einen gewissen Spielziel. Bei den Bayern ist es die Dominanz, wie bei Ajax ein Ballbesitzfußball, bei Atletico das Kämpfen, bei Klopp-Mannschaften ist es der Umschaltfußball. Und es ist ein sehr mutiger Schritt, so eine Identität von einem Verein umzukrempeln, zu versuchen. Und
die ist weg.
Ja, die ist weg. Und man sieht aktuell ja auch, dass es nicht funktioniert. Deswegen ist die Eintracht, ich sehe aktuell ein bisschen das Risiko von so einer sinnbildlichen Krise. Nicht nur von einer ergebnistechnischen Krise, die hatten wir auch unter Olli Glasner. Sowas nicht, was Ergebniskrise anbelangt, aber wirklich von so einer Identitätskrise. Das Risiko sehe ich aktuell leider wirklich sehr stark gegeben und könnte mir vorstellen, dass tatsächlich die einzige Lösung, jetzt sage ich es, eine Trainerentlassung sein könnte. Weil ich glaube, er erreicht die Spieler auch nicht. Gerade, ich habe genau das Gleiche gelesen, wovon du gerade gesprochen hast, von der vom öffentlichen Training, wo sich ja, das haben sich ja die Spitzenspieler Rode oder Führungsspieler Rode, Trapp, Hasebe, sind ja alle an die Medien getreten, haben sich vor den Trainer gestellt, was ja schon zeigt, dass irgendwo noch eine Geschlossenheit herrscht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er einige Spieler nicht mehr so erreicht, wie er es denn sollte. Das ist auch nur eine Mutmaßung aus der Ferne. Wir sind nicht beim Training dabei, aber ist besorgniserregend. Und vielleicht ist es tatsächlich die Trainerentlassung, damit du jemand anderen hast, der die Jungs einfach gepackt bekommt, verkippen können die alle. So ist es nicht.
Ja, für mich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Für mich ist nicht die Frage, ob, sondern wann.
Wann, ja.
Muss ich ganz klar sagen, weil das Ob, das ist einfach seit... Boah, ich tue mich da schwer, das zu datieren, spätestens seit dem Union Saint-Gilloise-Spiel, was einfach so dermaßen blutleer war. Dann das Wolfsburg-Spiel, wo man zu Hause dann in Rückstand geraten ist und man sich dann last minute noch ein Unentschieden ergattert und das dann abgefeiert hat, als hätte man hier die Champions League gewonnen. Also wenn das der eigene Anspruch ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Und ich weiß nicht, wann man es machen sollte. Im Sommer ist es in meinen Augen zu spät. Kurzfristig hast du natürlich das Risiko, dass du nicht weißt, ob das fruchtet. Das hast du ja immer bei einem Trainerwechsel. Ob du kurzfristig auch jetzt jemanden kriegst, den du für qualifiziert erachtest. Ich bin frustriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Eintracht macht nichts mehr mit mir. Es ist alles weg, was man sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und vor allem diese Emotionalität, die Leidenschaft ist einfach nicht mehr da. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste.
Also, dass alles weg ist, ich meine, du spielst immer noch um Europa und wenn wir am Ende der Saison irgendwie irgendwie auf die europäischen Plätze kommen, gut. Ich sag mal, ein Punkt, der mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, ich bin ja kein großer Fan von Trainerentlassungen, weil ich finde, man muss Trainern eben Zeit geben. Das ist eine Sache, die Julian Nagelsmann bei Bayern bemängelt hat, dass Trainern wenig Zeit gegeben wird. Bayern ist auch nochmal ein anderes Umfeld, aber ich wiederhole mich damit ungern, weil es bescheuert klingt irgendwann, finde ich, aber wenn du so eine Spielumstellung machst, musst du dem Trainer Zeit geben. Da kannst du nicht hoffen, dass es von einem auf den anderen Tag funktioniert. Es gibt meiner Meinung nach nur aktuell einfach zu wenig spielerische Entwicklungen, die man sieht, die noch für den Trainer sprechen. Wenn da ein bisschen was wäre, dann würde ich sagen, okay, aber gerade in der Rückrunde waren das viele, viele deutlich zu schwache Auftritte und das, ja, wir hatten, ich glaube, wir drehen uns noch ein bisschen im Kreis, aber gegen Stuttgart hatten wir jetzt die nächste Bankrotterklärung und es liegt jetzt viel, ja, auch, ich würde schon sagen, viel Druck auf dem nächsten Heimspiel jetzt Freitagabend.
So sieht's aus. Und ja, damit wollen wir uns nicht weiter rumplagen, sondern über erfreulichere Themen sprechen. Und zwar Bayern 05, ah nee, das ist der Spielstand. Bayern 04 Leverkusen gegen Werder Bremen 5:0. Wir sprechen über den amtierenden neuen deutschen Meister Bayer Leverkusen, die ja am Sonntagabend aus eigener Kraft wohlgemerkt zum ersten Mal in der Clubhistorie deutscher Fußballmeister werden konnten und auch geworden sind. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, von Anfang an eigentlich gab es keine Zweifel, dass das heute schiefgehen kann, oder?
Ja, absolut nicht. Also erstmal an erster Stelle Glückwunsch an Leverkusen. Ich denke, das kann man sagen, auch wenn es sich komisch anfühlt.
Ja.
Aber waren im Endeffekt auch schöne Bilder, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, die man da gesehen hat. Schon beim 4:0, wie die Fans ausgeflippt sind, auch nach dem 5:0 dann. Der Platz war komplett voll. Ja, es ist die Werkself Bayern 04, aber die sind mittlerweile auch schon fester Bestandteil der Bundesliga. Und den Meistertitel haben sie sich auf jeden Fall verdient und auch jetzt am Sonntag. Du sagst, dass das stand von Anfang an eigentlich fest, dass das eine riesen Fußballparty wird, was ja irgendwie schön ist. Aber 20 Grad, geiles Wetter, guter Fußball und die Leverkusen haben mir absolut gar nichts anbringen lassen. Ich glaube, die einzige Sorge war nur ein bisschen, dass es halt eben nur mit 1:0 in die Pause ging. Ne?
Ja,
Was 1:0?
ist
Ja, nur
korrekt.
1:0. Und dann haben sie es aber relativ schnell den Sack zugemacht und Flo Wirtz dann, ja, einmal mehr Man of the Match. Ja, ich weiß nicht, wie oft er das jetzt schon war bei den Leverkusenern. Und einfach richtig, richtig stark. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, ist vor allem die Tiefe im Kader. Und die da jetzt gegeben war. Es gab 7 Veränderungen im Vergleich zu West Ham, beispielsweise Wirtz, Frimpong, Grimaldo, Stanisic, die ja aktuell alle Stammspieler sind. Ich zähle Palacios nicht mehr aus, weil er meiner Meinung nach von André schon verdrängt wurde. Aber die alle auf der Bank gelassen und trotzdem eine super Performance abgeliefert. Und da siehst du, was für eine Tiefe auch in dem Kader ist, weswegen ich den Kader auch nicht nur für diese Saison, sondern auch für nächste Saison definitiv für konkurrenzfähig, auch was konkurrenzfähig gegen die Bayern anbelangt, halte.
Ja, du nimmst es schon fast vorweg. Das wäre nämlich die Frage dann zum Abschluss des Blogs gewesen. Kurz zur Chronologie, ja, um das einfach aufgearbeitet zu haben. Nach 25 Minuten kriegt Leverkusen einen Elfmeter zugesprochen. Nach Video Assistant Referee Eingriff, da der Bremer Verteidiger Malatini Jonas Hofmann zum Fall bringt, den Victor Boniface dann höchstpersönlich verwandelt. Auch schon gegen West Ham finde ich stark aufgespielt. Also nach Verletzung auch wieder in
Ja,
überragender Verfassung.
top
Elftes
zurückgenommen.
Saisontor. Ja, dann mit 1:0 in die Pause und ja, nach der Pause räumt dann Granit Xhaka, der so ein bisschen sinnbildlich für den Leverkusener Aufschwung eigentlich steht, alle Restzweifel aus, haut nach 60 Minuten ein Traumtor raus, 2:0, ja, circa 20, 25 Meter in den linken Winkel. Ja, und hinten raus ist dann Flo Wirtz, der zur Halbzeit eingewechselt wird und ganz easy und leger einfach mal einen Hattrick schürt.
Lupen rein.
Einen Lupenrein und der wäre fast gar nicht lupenrein gewesen, denn schon nach dem 4:0 sind die Fans so dermaßen eskaliert und auf den Platz gerannt, dass alle Leverkusener, hey, chillt mal, ein bisschen auf die Bremse getreten haben und die Leute vom Platz gescheucht, sonst wäre das vielleicht sogar noch abgebrochen worden und die Meisterparty vertagt, das wäre ärgerlich gewesen. Ja, und dementsprechend, ja, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch an Bayer 04 Leverkusen, fühlt sich weird an, stimmt, aber genau. Ich denke, die Meisterschaft, wie du auch gesagt hast, absolut verdient. Meine Frage ist, wie sieht die nächste Saison aus? Man hört ja, Wirtz bleibt, Xabi Alonso bleibt, vielleicht bleiben auch noch ein paar andere große Leistungsträger, gerade den angesprochenen Granit Xhaka, Robert Andrich. Also da sehe ich jetzt nicht den großen Auseinanderfall, einfach weil der Trainer sich auch committed hat und meines Erachtens nach auch einfach der beste Offensivspieler. Glaubst du, man kann nächstes Jahr den Bayern gefährlich werden in Sachen Meisterschaft oder ist Leverkusen sogar der Favorit?
Auf deine erste Frage antworte ich mit einem Ja. Man kann in Bayern definitiv wieder gefährlich werden. Das glaube ich absolut. Ob die Leverkusener Favorit sind, ist auch davon abhängig, wie sehr man die Mannschaft beieinander hält. Ich habe es ursprünglich nämlich ähnlich wie du gesehen. Ich habe nicht an einen großen Ausverkauf geglaubt. bis ich dann das Zitat von Fernando Caro gelesen habe. Ich meine, Geschäftsführer bei Bayer.
Ja, CEO, genau.
Ja, der gesagt hat, er rechnet mit einem Zitat großem Verkauf, weil einfach Leverkusen davon abhängig ist, um mal wieder Transfer oder Gelder für die nächsten zwei oder Transfers zu haben. Ich bin aber ein bisschen durchgegangen. Ich sehe da eigentlich nur Jeremy Frimpong. Der wird meiner Meinung nach gehen. Da hat man aber auch schon bestens vorgegriffen mit Nathan Teller.
Hat auch eine
Hat ja schon
Klausel.
einige. Wie bitte? Hat eine Klausel,
Frimpong hat eine
40
Klausel,
Millionen.
genau.
Genau. Man hat jetzt gelesen, dass die Bayern anscheinend an sein Management herangetreten sind. Also, ob es die Bayern sind oder irgendein Verein in England, ich glaube nicht, dass Frimpong nächstes Jahr noch bei Bayern spielt. Gut, aber das wäre ein Verkauf. Ansonsten sehe ich da eigentlich auch nicht viele. Du hast es gesagt. Wirtz bleibt, hat er gesagt. Ganz wichtiger Faktor, dass Xabi Alonso bleibt. Ja, ich glaube auch nicht, dass Granit Xhaka jetzt nochmal geht.
Nee.
Der ist unangefochtener Stammspieler in einem, ja, aktuell in einem europäischen Spitzenteam, spielt nächstes Jahr Champions League, kann wieder um Titel mitspielen. Also, warum sollte der gehen? Victor Boniface, ich kann mir gut vorstellen, dass der auch sagt, hey, ich will jetzt hier nochmal eine verletzungsfreie Saison machen, vielleicht 25 Tore schießen und dann gehe ich nächstes Jahr. Gut, die Frage ist, wenn jetzt ein Verein aus England ankommt, die Geldbörse öffnet und 15 Millionen Gehalt auf den Tisch legt, lass es 12 sein, aber weißt du nie, aber ich glaube auch nicht an den großen Ausverkauf bei den Leverkusenern. Wenn man mal geschaut, Verträge laufen eigentlich alle noch recht lang. Kann sein, dass in der Abwehr vielleicht einer geht. Ich meine, Stanisic wird wieder zu den Bayern gehen. Vielleicht ein Tabsoba, vielleicht ein Cousinho, die alle auf sich aufmerksam gemacht haben, aber auch ein Grimaldo wird, denke ich, bleiben. Da kann ich mir auch nur vorstellen, dass vielleicht wenn einer der großen Vereine aus Spanien anklopft, aber an sich macht er auch einen sehr zufriedenen Eindruck. Deswegen, ich glaube eigentlich nicht an dieses Zitat von Herrn Caro. Die Sache ist halt nur, dass er bewanderter ist auf dem Gebiet als wir beide und näher dran an Leverkusen. Vielleicht meint er aber nur Frimpong und noch einen. Deswegen glaube ich im Großen und Ganzen und hoffe auch irgendwie, dass die Mannschaft zusammenbleibt, einfach auch für die Spannung in der Bundesliga. Vielleicht sind die Bayern ja nächste Sommer wieder konkurrenzfähig. Mit den Performances, die sie dieses Jahr abgeliefert haben, waren sie es nicht. Und dann hat man vielleicht mal einen richtig spannenden Titelkampf wieder. Wie letztes Jahr ja auch, aber einer, wo dann vielleicht sich beide Teams zur Höchstleistung anstacheln. Das wäre ja mal schön zu sehen. Deswegen rechne ich den Leverkusen nächstes Jahr definitiv Chancen ein, wieder um Platz 1 mitzuspielen. Das ist
Ja,
eindeutig. Kommt ein bisschen
ja.
auf den Transfersommer an. Aber ja, klare
Ich
Sache.
glaube halt, man muss immer definieren, was Favorit dann ist. Also wenn der Favorit für dich per Default der ist, der vorher Meister geworden ist, dann sind sie Favorit. Wenn der Favorit
Logisch.
der ist, der es 11 Jahre vorher in Folge geworden ist, das sind die Bayern Favorit. Ich denke, das wird eine spannende Sache. Ich glaube auch, dass man halt auch einfach in Dortmund das ganz genau beobachtet und sich das anguckt, auch in Leipzig und auch dementsprechend aufrüsten wird. Weil beide Vereine gerade genannt keine Saisons spielen, mit denen man eigentlich aus Clubperspektive zufrieden sein kann. Und die auch, wenn die Bayern wackeln, ein Wörtchen um die Meisterschaft mitsprechen wollen, denke ich. Das ist der
Ja.
eigene Anspruch. Und dementsprechend wird es extrem interessant zu sehen, was im Sommer passiert. Und dann vor allem, wie man die PS dann auch auf die Straße kriegt.
Ja.
Was mich aber ein bisschen verdutzt hat, ist das Zitat von Fernando Caro,
Mich
dass
auch.
Bayern 04 ein Verein ist, der da irgendwie auf Verkäufe angewiesen ist. Das halte ich für eine Falschaussage, sorry to say, weil Bayer 04 eigentlich der Club ist, der so am meisten Nutznießer der Pandemie war. Oder einer der wenigen, sagen wir mal, konzerngesponserten Vereine, die 50 plus 1 so ein bisschen umgehen können. Da einfach die Verluste permanent vom Konzern ausgeglichen wurden. Und jetzt zu sagen, dass
Ja.
man auf Erlöse aus Transfers angewiesen ist, finde ich eigentlich schon fast lächerlich. Also das glaube ich ihm nicht.
Das habe ich mir auch gedacht, weil im Endeffekt Bayer ist, ich meine, es gibt die Ausnahmeregelung. Wolfsburg hat die und Bayer hat die. Ich weiß
Genau.
nicht, ob Hoffenheim die hat.
Ja, die haben die anders umgangen, glaube ich.
Die haben da, genau, war irgendwie ein anderes Modell, aber Leverkusen ist werksgesponsert. Ich will einfach nur nicht meine Energie verschwenden, mich darüber aufzuregen, weil Leverkusen einfach mittlerweile auch ein etablierter Bundesliga-Verein ist, die ja fairerweise auch über Jahre hinweg eigentlich eine gute Arbeit leisten, ständig europäisch vertreten sind. Ich habe mir genau das Gleiche zu dem Zitat gedacht. Fand das auch mindestens ja, mindestens fragwürdig. Vielleicht war das auch nur ein bisschen Ablenkung, weil wirklich logisch, muss ich sagen, konnte ich mir das auch nicht erklären.
Ja, und das war ja auch in der Vergangenheit nie der Fall. Also wann hat Leverkusen denn mal einen großen Transfer, Der letzte große war Moussa Diaby und davor waren es Leon Bailey. Und es war im Abstand von 5 Jahren zweimal 50 bis 60 Millionen. Also das ist jetzt nicht so, als ob du jedes Jahr deinen allerbesten Spieler für 100 Millionen veräußern musstest. Und die hatten sicherlich auch vorher mal Angebote vorliegen für irgendwie tolle Spieler aus den eigenen Reihen, um diese gewinnbringend abzugeben. Wenn du jetzt weißt, dass Wirtz bleibt, wer wird's dann? Also sonst hast du halt mit Frimpong, der eine Klausel hat, könntest natürlich viel, viel verlangen, aber da wird kein 100-Millionen-Transfer vom Laster fallen. Also,
nee, klare Sache. Das nicht. Nein, du hast, also wenn du einen Boniface verkaufst, für den kriegst du mal Minimum, ja, 40 sollst du für den eigentlich auch schon rausgeschlagen bekommen. Sag ich dir, ich in den aktuellen Zeiten, sag mal, vor ein paar Jahren wäre es noch einer gewesen, 25, aber die sollst du schon hinbekommen.
Was sind 40 Millionen für Bayern 04? Zur Einordnung, die haben über 30 Millionen für Kerim Demir beibezahlt.
Ja.
Der war nie das, was man sich davon versprochen hat.
Das stimmt. Das war ein wahnsinniger Transfer.
Und auch Nadim Amiri, über den wir vorhin gesprochen haben, der war auch ziemlich teuer. Und auch ein Lucas Alario war teuer. Und auch ein Rezos war teuer, der auch schon lange nicht mehr da ist. Also die haben auch viel Geld in Flop-Transfers. Paulinho, auch, 17 Millionen, auch schon nicht mehr da.
Ja, ich glaube, für den Cousinou hast du auch mal 25 Millionen hingelegt. Was
und
keiner
für wenige von denen hast du einen Return on Invest bekommen in Sachen Transferablöse.
Eben. Aber da sind wir jetzt bei dem Punkt, Ablöse nicht. Aber du hast es gerade eben angesprochen. Dortmund und Leipzig werden bestimmt auch rüberschielen. Und da war mein Gedanke, Statement-Transfers. Die hat Leverkusen nämlich letzten Sommer gesetzt. Mit Xhaka, Boniface, Grimaldo, Hofmann und was noch? Ich glaube, es waren 5.
Grimaldo, hast du?
Grimaldo, Boniface. Hofmann, Xhaka, Boniface, Stanisic schon, aber die meine ich nicht. Oder wenn es die 4 gewesen sind.
Ja, ich komme auch nicht drauf.
Ich komme gerade auch nicht drauf, aber
ist egal.
Also du hast dir 4 Stammspieler in die Mannschaft reingeholt und auch wirklich, ich sag mal, Mumm bewiesen bei gewissen Transferentscheidungen. An Grimaldo, den viele nie so auf dem Schirm hatten, aber zu sagen, wir sind jetzt mal der erste Club,
den kommt doch auch keiner.
Ja, was Quatsch war, weil den kannte man schon, wenn man sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt. Aber da den Mut zu haben, zu sagen, okay, du bist jetzt 28, wir geben dir als erster Verein in der Top-5-Liga die Chance, Spiel bei uns. An Granit Xhaka wirklich zu sagen, jo, wir glauben dran, den verpflichten zu können, der wird jetzt auch nicht wenig verdient haben, kommt als Kapitän von Arsenal dazu sagen, wir probieren so einen Transfer zu realisieren. Jo, stark. Victor Boniface, ich glaube, hinter dem war unter vorgehaltener Hand halb Europa her.
Mhm.
Und Jonas Hofmann einfach, ich sag mal, beim kann man jetzt darüber streiten, wie sehr Leverkusen Feinde hat, fußballtechnisch gesehen, aber ich sag mal, wenn man es will, Köln oder Gladbach, dazu sagen, wir greifen einfach an und kaufen euch euren Kapitän ab. Auch ein Statement und klar, da hat auch viel Xabi Alonso mitgeholfen, aber da hat man jetzt letzten Sommer gerade in Simon Rolfes richtig starke Arbeit geleistet und an einem oder anderen Transfer sollen die Dortmunder ja auch dran gewesen sein und die dann halt eben nicht realisiert haben und da musst du halt eben sagen, die Jungs haben das Grundgerüst der Mannschaft gestellt und über solche Transfers hat Leverkusen sich, finde ich, auch den letzten Push nochmal nach oben gegeben. Und das ist dann vielleicht noch so ein bisschen was, woran man sich ein Beispiel nehmen kann.
Ja, das ist korrekt. Wenn wir aber das dann zur Argumentation nochmal einfließen lassen, wir haben ja gerade gesagt, oder ich habe das gesagt, die Spieler, die du vorher reihenweise für viel Geld verpflichtet hast, die auch alle gutes Gehalt bezogen haben, die waren ja sicherlich auch angedacht, um sportliche Erfolge zu realisieren, die dann wieder quasi ausgleichen, dass du halt extrem viel für sie bezahlt hast. Das hat jetzt halt einmal geklappt und ich glaube auch nicht, dass das absehbar war zu Saisonbeginn. Also es war sicherlich nicht das angesteckte Saisonziel für Vizekusen, Meister zu werden. Und
nee,
ich glaube halt auch, das haben die auch als extrem unwahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich gesagt, okay, Halbfinale, Euroleague, wenn es gut läuft.
Champions League
vielleicht,
wahrscheinlich.
DFB-Pokal, genau, wir wollen in die Champions League über die Liga kommen. Das funktioniert, aber ich glaube, so kriegst du den Kader auch nicht auf Dauer refinanziert und vor allem halt in den letzten Jahren, wo du erhebliche Invests getätigt hast und dann der sportliche Erfolg teilweise komplett ausgeblieben ist, wo man halt nur in die Euroleague gekommen ist. Die Euroleague und die Champions League liegen Welten auseinander, was die Kohle angeht. Also was du reinholst an TV-Geldern über die Champions League, ich glaube, das ist das Dreifache für einen Verein wie Leverkusen als für die Euroleague und dementsprechend, ich kann mir halt vorstellen, dass Caro das Zitat so meint, in dem Sinne, dass die Gehaltsstruktur einfach so gewachsen ist, dass man jetzt jemanden verkaufen muss, um sich das weiterhin leisten zu können, ohne sich zu verschulden beispielsweise. Weil sonst macht
Das
es für mich wirklich keinen Sinn.
sind wir mal ehrlich, das können wir uns doch beide nicht vorstellen. Also,
Ja,
dass
eben.
Leverkusen
Das,
jetzt einen
ich,
Spieler verkaufen muss, weil dann zu hohes Gehalt
aber warum
bezieht.
sage ich das im größten Erfolg, den der Club je hatte? Also das war ja wirklich unmittelbar darauf. Warum sollte ich das dann sagen? Ich verstehe das nicht.
Also ich schaue
Das
hier
ärgert
gerade
mich auch ein
mal
bisschen,
die
sage ich ehrlich.
Gehaltsstruktur bei Leverkusen. Oh,
Weil
magst
die
du
werden
für.
üppig verdienen.
Nee, wenn du hier mal schaust. Gut, hier ist jetzt, wo wird es nicht aufgezählt? Doch, boah, krass. Da ist ein Grimaldo Topverdiener mit einem Jahresgehalt von 3,18 Millionen. Und ich kann mich noch an Statistik erinnern, wo die Eintracht einen höheren Etat gehabt hat als Leverkusen vor einem Jahr.
Ja, das war auch
Ja.
so.
Ja, und also das ist, ich meine, Grimaldo 3,1, hier ist Tah bei 2,99, also
Da glaube ich aber nicht dran. Es wird höher sein. Du musst überlegen, Grimaldo kam als Free Agent. Dann wird er entweder ein
wird ein
extremes Handgeld
Handgeld.
bekommen haben oder
Ja.
eigentlich kriegen dann auch sehr hohe Gehälter. Und auch ein Granit Xhaka, das war, glaube ich, ein paar Jahre lang der Bestverdienst der Spieler der Prem als Kapitän von Arsenal. Würde mich wundern, wenn der dann für ein Zehntel von seinen Bezügen auf einmal da anheuert. Nur weil er
Ja,
wieder
das
näher an
ist
der
auch,
Heimat sein wollte.
ja.
Also ich weiß nicht, wie viel
Gut,
man da auf die
geschickt
Zahlen
wird
jetzt
noch
geben
gut
kann.
verdienen. Nee, ich gebe dir recht, geschickt wird noch wahrscheinlich auch ordentlich verdienen. Granit Xhaka auch, aber hier steht alles um die, ja, Xhaka 3,5 Millionen. Ja, doch, kommt hin. Palacios 4, Wirtz 3,8. Ja, aber das sind jetzt keine, ich sag mal, Leverkusen spielt doch schon seit Jahren europäisch und hat einfach mehr Geld im Rücken.
Ja, die
Patrick Schick
schmeißen
wird
jetzt nicht
5,
mit Kohle
ja.
um sich, das stimmt schon.
Eben, deswegen, ich glaube nicht, dass da ein Spieler verkauft werden muss, aufgrund zu einer Gehaltszahlung.
Nee. Nee, das auf keinen Fall. Also das Zitat hat uns auf jeden Fall beide etwas ratlos zurückgelassen. Lass uns ganz kurz mal über die Überraschung des Spieltages und Spieler des Spieltages sprechen und dann nochmal ein
Gerne.
bisschen auf Leverkusen eingehen. Wir haben uns ein bisschen in dem Thema verloren. Was war denn deine Überraschung des Spieltages?
Bei mir war es eine Überraschung des Spieltags, die ich ein bisschen geframed habe als Überraschung der Rückrunde bis jetzt, und zwar Nadim Amiri. Ich habe ihn vorhin schon mal angesprochen und muss sagen, dass ich von seinen Leistungen nicht überrascht bin, aber davon, dass er direkt so einen Impact auf die Mainzer haben konnte und sich damit direkt auch wieder ein Schaufenster bei einigen anderen Clubs spielen konnte. Ob er das machen wird, ist jetzt mal dahingestellt, aber einfach diese starke Leistung mit dem Schritt noch zu sagen, ich verzichte auf Titelkampf und entscheide mich für Abstiegskampf. Plus dazu noch bei einem Verein wie Mainz, der jetzt, sag ich mal, mir ist auch bei Auswärme ausgebildet, aber ja, ist jetzt vielleicht nicht der attraktivste Verein,
Kommt aber
aber
aus der Region,
kommt aus der
tatsächlich.
Region, fairerweise, das stimmt. Aber einfach der Schritt zu sagen, ich entscheide mich hierfür, ich will euch helfen, das hat er augenscheinlich getan und hat sich damit halt einfach auch wieder, ja, in den Fokus gespielt und am Wochenende einmal mehr mit einer sehr, sehr starken Leistung, auch in einigen Konterbewegungen. Ich kann mich daran erinnern, wie er mal den Ball knapp 60, 70 Meter über das Spielfeld trägt. Sehr starke Aktion, deswegen eher meine Überraschung des Wochenendes, schrägstrich der Rückrunde.
Ja, sehr, sehr faire Nominierung, muss man sagen. Nadim Amiri, ich bin großer Fan. Ein bisschen
Ich auch.
weirde Karriere bis jetzt. Also in Hoffenheim ausgebildet, damals echt eine gute Bundesliga-Saison. Auch ganz Hoffenheim damals gut performt. Dann ja zu Leverkusen. Hat man sich so ein bisschen gefragt, will der eigentlich nie für mal einen Traditionsverein spielen? Jetzt zu Mainz. Ja, komm doch zur Eintracht. Wäre doch irgendwie cool, wenn das hinhaut. Wobei ich glaube, dass Mainz den auf gar keinen Fall abgibt. Und selbst wenn, dann wird es nicht günstig. Jedenfalls eine super Nominierung und genau, sich dann dafür zu entscheiden, ja, zum Eins zu gehen, obwohl ja wahrscheinlich dann halt im Verlauf der Rückrunde auch Spiele für ihn vom Laster gefallen wären. Ich erinnere mich, ein Spiel vor seinem Transfer zum Mainz war in der Startelf von
Von
Xabi
Anfang
Alonso.
an. Ja, da
Und
gab es schon ein paar Ausfälle, aber ja, erinnere
ja,
ich mich
aber ich
auch
meine, das
dran.
ist halt auch nicht die Saisonphase, wo die Leute aus der zweiten, teilweise dritten Reihe dann reinrotieren. Die wäre jetzt da. Also der hätte Einsätze bekommen, 100%, weil das muss man Xabi Alonso zugute halten, er macht ein hervorragendes Man-Management mit seinem Staff und seinem Personal. Und das zeugt schon von auf jeden Fall Charakter. Meine Überraschung des Spieltages ist, wie wir es vorhin schon thematisiert hatten, der Offenbarungseid Eintracht Frankfurt. Oder besser gesagt, die Demonstration von Opportunitätskosten am Beispiel Eintracht Frankfurt, um es wissenschaftlich zu formulieren. So kann man eigentlich auch die komplette Saison titulieren. Unabhängig vom Ausgang, gerade halt aufgrund des Gegners VfB Stuttgart, weil man einfach ganz klar gesehen hat, was möglich ist mit einem, fähigen Trainer, der Angriffsfußball, der aggressiven Fußball spielen lassen möchte, der auch Phasen des Ballbesitz einstreut, der zwar nicht komplett in Ballbesitz auftritt, aber ganz ehrlich, ich glaube auch, das würde der Eintracht gar nicht gut tun, das kann auch nicht das Ziel sein, man ist halt immer noch nicht der FC Bayern, aber was halt einfach möglich wäre, wenn man sich einfach am Riemen reißen würde, auf gut Deutsch gesagt, und dementsprechend ist das mal eine Überraschung des Wochenendes, es ist eine positive Überraschung für den VfB Stuttgart, der hier viel zu kurz gekommen ist, denn man muss das neidlos anerkennen und sagen, hey, das macht ihr klasse, ich habe das nicht erwartet, auf keinen Fall, ich hätte das auch vor einigen Wochen noch für unmöglich gehalten, dass die sich da oben halten, wenn mal Unruhe reinkommt, nein, sie haben die Unruhe auf Vorstandsebene drin, auf Präsidentenebene drin, es gab Fanproteste, die Mannschaft wird da zwar von abgeschirmt, wobei die Mannschaft ja auch jetzt, wie ich gesehen habe, irgendwie in so einem Glastunnel, der nur von einer Seite durchsichtig ist, zur Schau gestellt wird im Kabinentrakt zum VIP-Raum hin. Hast du das gesehen?
Nee.
Die Stuttgarter haben ja umgebaut das Stadion, die VIP, ja. VIP-Tribüne und so. Und da gibt es jetzt, da ist ein Foto viral gegangen, wie so Leute vom VIP irgendwie mit Handy raus an der Scheibe standen. Und vom VIP-Bereich kannst du quasi in den Kabinentrakt reingucken. Von der anderen Seite ist aber verspiegelt, da kannst du als Spieler nicht rausgucken. Und die Spieler werden wie so ein bisschen im Zoo eigentlich schon den VIP-Leuten da als Exponat präsentiert.
Als weiteres Goodie obendrauf. Ja,
aber long story short, ne, der VfB hatte auch mit Widrigkeiten zu kämpfen und sie machen es einfach hervorragend. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Blaupause für die Eintracht, wie es und jetzt der dreifache Konjunktiv mit Süß-Sauer-Soße hätte, wäre, hätte laufen können, sollen, werden, tun, keine Ahnung, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Ja. Dementsprechend.
Okay. Definitiv positive Erscheinung der Saison. Ich glaube, von positiver Erscheinung können wir dann direkt zu unserem Spieler des Wochenendes kommen. Da habe ich eigentlich nicht lange überlegen müssen. Flo Wirtz, Lugenweiler Hattrick von der Bank gekommen, davon ein absolutes Traumtor. Der Distanzschuss, der ist ja noch nicht mal gezielt platziert, der ist einfach nur mit völliger Wucht und einem Flatterball und deswegen unhaltbar, beweist einmal mehr seine phänomenale Saison, die er spielt, und im Endeffekt hat er die Leverkusen jetzt zum Meister geschossen, deswegen meine Nominierung Flo Wirtz, vielleicht schließt er sein Land ja auch im Sommer zu einem Titel.
Ja, sind wir schon zwei, auch Flo Wirtz steht bei mir auf der Liste, Hattrick, lupenrein, Meisterschaft perfekt gemacht, 10 Tore, 11 Vorlagen, bärenstarke Saison, Haken dran. Frage ist, hat Flo Wirtz eine Chance auf den Ballon d'Or?
Boah, mutige Frage.
Aber lieber früh als spät. Dann ist nämlich nicht mehr hot. Spät.
Ja, eben genau. Jetzt wäre es noch ein Hot-Take. Jetzt überlege ich gerade mal 2 Sekunden drüber und muss tatsächlich sagen, meine Takes für diese Saison Ballon d'Or wären gewesen Jude Bellingham. Hat aber auch in der Rückrunde ein bisschen, ich will nicht sagen, dass er schwächer geworden ist, aber hat ein bisschen abgebaut nach der phänomenalen Hinrunde, die er gespielt hat bei Real.
Stimmt.
Phil Foden sehe ich auf jeden Fall noch da oben, weil der aktuell eine Saison spielt von einem anderen Planeten, gerade die Rückrunde. Du hast dieses, es ist halt immer mehr dadurch, dass Messi und Ronaldo jetzt weg sind, hast du halt den Fakt, dass du nicht mehr diese, ich sag mal, allseits dominanten Spieler hast, und dann kannst du Flo Wirtz eigentlich mit rein in die Rechnung nehmen. Wenn du nach den Youngster von den Ligen gehst, von den Alteingesessenen, hättest du vielleicht noch Harry Kane, einfach aufgrund der vielen Tore, die er schießt. Kommt dann auch, finde ich, bei allen ein bisschen drauf an, wie man nach Europa kommt. Aber ja, dann könnte man ihn schon in den erweiterten Dunstkreis mit aufnehmen. Da kannst du jetzt auch argumentieren, Cole Palmer, der eine überragende Rückrunde spielt.
Ja, aber wenn du nicht europäisch spielst, finde ich.
Wenn du nicht europäisch spielst, im ersten Moment war mein Gedanke sehr, sehr hotter Take, Max. Im zweiten Gedanke würde ich sagen, du kannst ihn auf jeden Fall, also auf die Shortlist von den letzten 25 Leuten auf jeden Fall drauf.
Ja, lass mich den Case kurz fertig machen. Und zwar, Wirtz ist Meister, das wird ihm keiner mehr nehmen. Die werden, da lehne ich mich, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die holen das Double, weil sie den DFB-Pokal gewinnen.
Ja.
So. In der Euroleague steht man schon mit einem, zumindest mit einem halben Bein, würde ich sagen, im Halbfinale. Also 2-0 gegen West Ham daheim, muss man jetzt gucken, aber das sieht gut aus. So, wenn der jetzt noch Also angenommen, der holt mindestens zwei von diesen drei Titeln, die sehr wahrscheinlich sind. Vielleicht sogar noch einen dritten. Spielt eine überragende Euro als Stammspieler mit Deutschland, kommt da weit, kann ganz freaky sogar
Sagen wir mal,
vielleicht
kommt
die
ins Viertelfinale.
Europameisterschaft gewinnen. Dann gibt es keine Argumente eigentlich gegen Flo Wirtz. Weil dann ist er der Spieler, der auch mit dem größten Impact auf die jeweilige Mannschaft einfach am krassesten abgeliefert hat.
Da gehe ich mit dir mit. Es kommt, würde ich sagen, viel auf den weiteren Verlauf der jetzigen Saison, der Euro im Sommer an und wie dann auch die Spieler, ich sag mal, in die Saison starten. Wenn er, eben du sagst, es kommt darauf an, wie jetzt europäisch performt wird, wer die Champions League gewinnt. Ich glaube, wir hoffen beide auf ein deutsches Team. Ja. Dann hätten wir da Foden und Bellingham schon mal ein bisschen raus aus der Rechnung. Im Sommer hoffen wir natürlich auch aufs deutsche Team, dann wären die beiden da auch schon mal raus. Und dann ist natürlich ein bisschen die Sache, auch wie du in die neue Saison startest, ob man da direkt die Form konservieren kann, weiter so stark performt wie die, ich nenne jetzt einfach mal die drei Youngster. Es gibt auch noch andere Spieler, Harry Kane kannst du von mir auch noch mit reinnehmen. Ist dann auch ein bisschen die Frage, wie man in die nächste Saison reinstartet. Aber es kommt viel, ich sag mal, auf die europäische Performance jetzt in den Wettbewerben an und dann bei der EM. Stand jetzt alles offen, würde ich sagen. Sind wir uns einig, oder?
Ja, sind wir uns einig.
Alles offen und kommt ein bisschen dann auf den weiteren Verlauf und auf die beiden großen Wettbewerbe. Champions League, Euroleague mit Leverkusen und EM dann.
Absolut. Und du hast es angesprochen, Leverkusen, das ist auch unser Thema der Woche, in dem wir uns auch vorhin nach dem Leverkusen-Spiel schon ein wenig verloren haben und jetzt nochmal ein bisschen in der Tiefe das behandeln wollen. Um vielleicht die Zuhörer nochmal eben abzuholen. Xavi Alonso übernahm am 5. Oktober 2022 die Werkself auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Bundesliga. Hatte vorher noch nie eine Profimannschaft trainiert, kam von Real Sociedad San Sebastian, von der zweiten Mannschaft jedoch.
Zweite Mannschaft, ja.
18 Monate und 557 Tage später gewinnen die Leverkusener zum ersten Mal in der Clubgeschichte die Meisterschaft. Dabei sind sie immer noch ungeschlagen in 43 Pflichtspielen bisher, stehen im DFB-Pokalfinale, wie eben angesprochen, gegen einen Abstiegsaspiranten aus Liga 2 mit einem zumindest halben Bein im Europa-League-Halbfinale. Und man hat sich committed, als Trainer, Team, Xavi Alonso nächste Saison ebenfalls an der Linie zu stehen. Vielen Unruheherden einen Riegel vorgeschoben. Und ja, jetzt ist einfach so ein bisschen die Frage, wie kann es weitergehen? Darüber haben wir schon gesprochen, aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also hast du damals das Gefühl gehabt, als der angeheuert hat, okay, das wird auf jeden Fall eine krasse Erfolgsgeschichte?
Dass Xabi Alonso direkt den Erfolg hat, nicht unbedingt. Ich kann mich auch ans erste Spiel erinnern, da haben wir eine 5-0-Klatsche bekommen, in Frankfurt nämlich.
Ja.
Da war ich im Stadion, aber ich finde, man hat dann schon im Verlauf der Rückrunde gemerkt, okay, da wächst was zusammen, weil die Leverkusen sich dann ja echt nochmal stark gefangen haben. Die Mannschaft ja auch stabilisiert hat und man ja auch in der Europa League, ich meine, bis ins Halbfinale gekommen wäre. Und dann nur sehr knapp
gegen
einer Mourinho-Roma gescheitert ist. Das war auch, meine ich, das erste Spiel unter Alonso, wo die Leverkusener kein Tor erzielt haben. Gegen 1-0-0 war da aus, meine ich.
Oder? Ja, Lehrgeld gegen Mourinho halt, ne?
Ja, eben, was du auch zahlen kannst mit einer jungen Mannschaft und mit einem jungen, unerfahrenen Trainer auf der Trainerbank. Aber ich glaube, spätestens seit dieser Saison sind alle Zweifel weggewischt und jeder weiß, was da für ein Trainergenie ist. Das haben ja auch schon alle seine Trainer über ihn gesagt, ob das Pep Guardiola war, ob das Carlo Ancelotti war. Die haben gesagt, das wird auf jeden Fall ein großer Trainer und hat eine perfekte Mannschaft geformt. Also ich muss sagen, es macht einfach Spaß, wie immer Kusan zuzuschauen. Auch die Kaderzusammenstellung finde ich stark. Jetzt endlich mal, dass da auch alles ineinander greift und haben sie ja vorhin schon gesagt. Also ich ziehe meinen Hut davor, dass Xabi sich dafür entschieden hat, jetzt bei den Leverkusern zu bleiben, weil es standen ja alle Türen offen. Die werden ihm danach aber auch noch offen stehen. Und er scheint mit der Lust haben, auf das Projekt Leverkusen und da was entwickeln zu können. Ich glaube, ein maßgeblicher Faktor war auch, dass Wirtz gesagt hat, er bleibt. Und dann hast du schon auch ein Signal an die anderen Spieler, wo du merkst, yo, ich kann jetzt für 1-2 Jahre nochmal hier bleiben, dann entwickle ich mich woanders weiter. Aber wenigstens jetzt für die nächsten 1-2 Jahre geht hier definitiv noch was. Und man kann ja auch noch diese Saison, ich weiß nicht, ob ich es mir wünsche, aber es wäre das zweite Mal, dass es die Invincibles gäbe nach Arsenal 2004 in England. Unbesiegt zur Meisterschaft, das wäre dann auch schon nochmal ein weiterer Rekord. Ich glaube, ihnen fehlen noch jetzt 2 Spiele, um den europäischen Rekord an Pflichtspielen ohne Niederlage einzustellen von Juventus Turin. Also auch das noch so ein Meilenstein, weswegen ich auch glaube, dass sie in der Bundesliga noch weiter definitiv drauf und dran sein werden, ihre Top-Performance abzuliefern.
Ja, das ist wirklich eine interessante Sache. Du hast es schon angesprochen. Glaubst du, Leverkusen wird gar nicht mehr verlieren diese Saison, auch in anderen Wettbewerben? Also klar, das würde ja dann bedeuten, du würdest auch den dritten Titel gewinnen, ne? Also unentschieden wird nicht reichen im
Also,
Finale.
ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich sag mal, wenn ich mir vorstelle, dass sie irgendwo verlieren könnten, dann ist es in der Euroleague. Ich glaube schon, schon, dass Alonso da so professionell ist, dass er das in der Liga auch erreichen will, dass er diese Liga, dass ihn das antreibt, weiter ohne Niederlage gewinnen zu wollen. Das wird die Frage, wie viel jetzt durchrotiert wird, aber das haben sie ja vorher schon viel. Dann kriegt vielleicht nochmal Adam Loschek ein paar mehr Minuten, Admin Adli, so welche Jungs. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird er schon auch motiviert sein, vor allem die Bundesliga ohne Niederlage zu absolvieren. Und möglich ist es allemal. Also,
Ja, so nah war
definitiv.
es eigentlich noch nie
Nee.
tatsächlich. Also wenn du nach 29 Spieltagen nicht verloren hast, dann
Ja.
sieht es schon sehr, sehr gut aus. Und ich
Eben.
glaube, ja, die einzige Chance, wo man nochmal irgendwie federn lassen könnte, wäre tatsächlich in der Europa League.
Glaube ich
Auch wo
auch.
man da sagen muss, das ist halt immer eine Wundertüte und Leverkusen ist halt eine Mannschaft, die ebenfalls eine Wundertüte ist. Also du weißt irgendwie nicht
Ja.
so, können die diesen Bann auch mal besiegen in der Euroleague irgendwie. Meistens eine unglückliche Figur abzugeben, vor allem halt mit Zutun anderer Mannschaften. Du hast es gesehen, letzten Donnerstag, Liverpool mit einer der größten Favoriten in dem Wettbewerb wird 3-0 zu Hause von Atalanta Bergamo
Ja.
abgeschossen. Da geht einiges, würde ich mal sagen.
Das meine ich nämlich auch. Ansonsten war es noch Marseille, Benfica. Ich war ja im Stadion. Das sind beides eigentlich kein in der aktuellen Form, in der beide Mannschaften spielen, kein Konkurrent für Leverkusen. Dann hast du Rom und Mailand, also AC, okay. Da gehe ich vielleicht mit. Da wird es dann halt spannend in einem Halbfinale, wie
Das
das
wird geiler
ausgehen würde.
Fußball.
Eben. Deswegen muss ich halt sagen, in der Euroleague könnte ich mir am ehesten nur vorstellen. Aber es ist dann halt auch ein europäisches Halbfinale. Dass es da nochmal ein bisschen ernster zur Sache geht, denke ich, in der Natur der Sache.
Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie Leverkusen die Saison noch zu Ende bringen wird, vor allem dann auf europäischer Bühne. Wäre ja auch wichtig für die Bundesliga, Stichwort Jahreswertung, wie es da weitergeht mit weiteren Startplätzen, die zur Teilnahme am europäischen Wettbewerb qualifizieren. Angenommen, Dortmund wird Champions League-Sieger, dann würde, glaube ich, auch Platz 6 für die Champions League reichen. Dementsprechend drücken, glaube ich, die anderen Plätze auch nach unten. Vielleicht ja Rang 8 noch irgendwie für die Eintracht erreichbar, wenn sie sich anstrengen. Und dann fahren
Das
wir
wäre mal
irgendwie nach
wieder so ein
Europa.
Eintracht-Dusel, ja. Das würde
Naja.
mich nicht überraschen. Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass es irgendwie vorgekommen wäre, dass sich die Eintracht über einen sehr krummen Weg bei Europa qualifiziert.
Das ist richtig. Die Eintracht spielt nämlich auch noch gegen Leverkusen zu Hause, wo es ja in der Vergangenheit schon immer wieder ein paar Freak-Siege gab, die eigentlich so nicht einzuplanen gewesen wären. Denn gegen Leverkusen in Leverkusen sieht man immer schlecht aus. Zu Hause gegen Leverkusen hat man sich in den letzten Jahren immer sehr achtbar verkauft. Und dementsprechend wird es super spannend,
Ja.
zu sehen, wo die Reise dahin geht.
Wobei das auch ein anderes Leverkusen war, was es in den Jahren zuvor gab, gell? So, das
Korrekt.
aktuell.
Aber trotzdem 5-0, 5-1, das waren schon saftige Siege.
Ja, definitiv. Ich würde mich drüber freuen.
Das würde ich auch. Und damit würde ich sagen, machen wir das Thema
Gehen.
eigentlich zu und gehen zu unserer Tipprunde.
Ganz genau. Die Tipps sind natürlich schon wieder in bester Manier vorbereitet.
Fantastisch.
Kurzes Fazit zum letzten Spieltag. Du hast ordentlich abgeräumt, Max.
Geil.
Geil, ja. 8 Punkte geholt. Doppelt so
Was?
viel wie ich. Ja,
Krass,
ja.
okay.
Gerade mein Hot Take Gladbach Dortmund ist nicht aufgegangen. Dein 2:1-Tipp ebenfalls halt eben im Umkehrschluss für 3 Punkte schon. Deswegen steht es jetzt 51 zu 46 für dich. Und
Oh.
das kann ich mir natürlich nicht gefallen lassen. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt an Spieltag 30 aufholen kann. Und will das nehme ich schon direkt von dir wissen, was du erwartest für das Freitagabendspiel von unserer Eintracht zu Hause gegen Augsburg.
Oh. Kannst du nicht irgendwas anderes zuerst fragen?
Ja.
Nee, das ist krass. Also erstens mal, dass es nur 4 Spiele sind, finde ich krass.
5, oder?
Ja, 5 war, sorry, der 30. ist ja noch nicht gespielt, aber
Genau,
trotzdem.
13.
Also absoluter Endspurt, ne? Absolute
Ja,
Crunch-Time.
jetzt wird's heiß.
Ich glaube daran, dass die Eintracht 1-1. Sorry. Ja.
Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube tatsächlich auch an das 2-1, was ich hier stehen habe. Ich glaube Freitagabend, ich hoffe, dass die Fans richtig pushen, auch wichtig und auch wissen, wie die Spieler das brauchen und hoffe irgendwie auf diesen Befreiungsschlag, Flutlicht zu Hause, dass das endlich mal wieder funktioniert. Ich habe tatsächlich nicht nur vorgeschriebene Hoffnung wie letzte Woche gegen Stuttgart, sondern diesmal auch eine intrinsische. Schauen wir mal, was da passiert. Schauen wir auch mal passiert, was in Heidenheim. Schauen wir mal, was in Heidenheim passiert. Die empfangen nämlich RB Leipzig.
Boah, Heidenheim, das wäre so geil, wenn die irgendwie abschießen. 2-1 Leipzig, also 1-2.
1 zu 2, ja. Ja, 1 zu 3 getippt. Ich glaube auf jeden Fall, dass die einen aber zu Hause treffen. Zu Hause empfängt der FC Köln Darmstadt. Wichtiges Spiel, die beiden Kellerkinder, wobei man hier auch nicht mehr wirklich von einem, ja, ich sag mal, Konkurrenzkampf zwischen den beiden sprechen kann, aber wir haben es ja vorhin schon angesprochen, für die Kölner geht es vor allem darum, Druck auf Mainz aufzubauen, auf das Spiel dann in 2 Wochen.
2-1 Köln.
2-1, ja, ich habe tatsächlich 2-0 getippt, aber ich glaube auch, wir beide denken, dass die Kölner Heimkulisse da auch ein ordentlicher Faktor sein kann. Wo die Heimkulisse vielleicht nicht unbedingt ein Faktor sein kann, ist in Hoffenheim, da geht es zu Hause gegen Gladbach. Beide am Wochenende jetzt verloren.
Ja,
Auch
ist
recht
super,
schlecht
super
ausgesehen.
random. Also das kann man gar nicht gut einschätzen, finde ich.
Ja, ging mir genauso.
2-2.
Also, ja, ich wollte irgendwie kein Unentschieden tippen. Ich habe 3-1 für Hoffenheim getippt, aber ich war auch, hat auch kurzzeitig 2-2 überlegt. Ich war mir auch unsicher. Unsicher spielt auch aktuell der VfL Wolfsburg. Die empfangen zu Hause Bochum. VfL gegen VfL, oder? Ja.
Boah. Ich sage das irgendwie jede Woche, aber das wird wegweisend für eine der beiden Mannschaften.
Aber mittlerweile könnte es tatsächlich ja nochmal
Das ist ein
wegweisend werden,
Sechs-Punkte-Spiel. Also wenn Wolfsburg
weil
das gewinnt, ist Bochum
wenn
richtig
Wolfsburg das
drin. Und
gewinnt,
vor allem
sind sie raus und genau,
Köln
Bochum können
gegen
sie.
Darmstadt. Also ich glaube tatsächlich, dass Wolfsburg 1-0 gewinnt. Es wird so ein Schmutzspiel.
Also ich bin mir oh, ursprünglich als 1 getippt. Ich habe so ein 2-1 stehen. Ja, ich glaube, dass die Wolfsburger sich zusammenreißen und
Ja, die Qualität wird es entscheiden.
wobei.
Und Bochum geht unten rein.
Ja, das meine ich auch. Nächstes Team, was dann nicht unten nicht ganz sorgenfrei ist, aktuell ist Union Berlin. Auch nur 3 Punkte auf den Abstieg, auf den Relegationsplatz. Die empfangen die Bayern zu Hause im Topspiel.
Ja,
18:30 Uhr, Samstagabend.
also ich glaube, Union wird kein Tor schießen. Ich glaube, die haben in den Spielen, also die haben, glaube ich, in 7 Spielen unter Bjelica nicht getroffen. Das ist eine Hammerstatistik. Und für Union wird es auch nochmal gefährlich, denn die verlieren 2-0 zu Hause.
Ich habe eine ähnliche Tendenz. Ich glaube aber, dass sie treffen. Ich sage 3 zu 1 für die Bayern.
Aber nur weil die Bayern schlecht stehen.
Ja, genau. Deswegen. Ich glaube, eins erlauben sie auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen. Und hängt auch viel ab da von der Performance heute Abend. Sonntag. Werder Bremen zu Hause gegen den VfB Stuttgart.
Die schießen die aus dem Stadion. 3-0 Stuttgart.
Haben wir einen exakten Tipp. Ja. Glaube ich auch.
Dann wird es auch für Bremen nochmal eng. Das sage ich irgendwie aber auch bei jedem Club jetzt. Ja.
Ja, und gut, Bremen mit einer Pechsträhne, wobei die, ja, sind 5 Punkte auf dem
Ja, die waren vor ein paar
Relegationsrang.
Wochen noch Siebter.
Ja, das stimmt. Und wir glauben ja beide an das Mainzer Momentum. Bevor die Mainzer am Sonntag spielen, haben wir aber noch das, ja, für manche Topspiel des
Boah,
Spieltags,
geil.
Dortmund zu Hause gegen Leverkusen. Das wird ein geiles Spiel, da habe ich richtig
Mega
Bock
gut.
drauf.
Ja, same. Das wäre ja natürlich was, wenn jetzt,
Der VfB die Leverkusener
wenn
Serie
Sebastian Kehl
kreist.
recht behält und Bayer Leverkusen ein bisschen ins Straucheln bringt. zwei, zwei.
Das habe ich ja auch. Glaube ich auch. Ich glaube auch, also Dortmund wird ja mit einer breiten Brust auftreten jetzt vom Atletico-Spiel. Leverkusen wird, denke ich, morgen auch den Einzug ins Halbfinale klar machen und dann haben wir da ein richtig geiles Spiel. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja.
Und zum Abschluss des Tages, auch viel von uns besprochen, die Mainzer, die sind zu Gast in Freiburg.
Die gewinnen das. Mainz gewinnt 2-1 in Freiburg.
Ich glaube, dass die 2-1 spielen. Ich glaube
Ja, ist
irgendwie.
wahrscheinlicher auf jeden Fall, aber ich glaube an die Mainzer.
Ich glaube, dass die jetzt unentschieden spielen in Freiburg und dann punkten wir zu Hause gegen Köln.
Ja.
Aber ja, sind wir gespannt, was uns erwartet, den Spieltag, vor allem was uns auch heute Abend in der Champions League erwartet. Da brenne ich schon sehr drauf, muss ich
Oh
sagen.
ja.
Und ich glaube, damit sind wir ja nach fast genau 1,5 Stunden beim Ende angelangt, Max. War mir wie meine Ehre. Hat Spaß
Ja,
gemacht.
ganz meinerseits, Markus. Mach's gut.
Mach's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.